Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 von Rost und Stahl, die wir aufnehmen. Was haben wir heute für einen Wochentag, Mattes? Habe ich voll vergessen. Wir haben, glaube ich, Dienstag, ne?
Noch Dienstag, ne?
Am Dienstag, dem 19. Dezember 2023. Und erscheinen wird die jetzt diesen Freitag. Das heißt, wir haben mal wieder ein bisschen Vorlauf. Das ist in letzter Zeit ja ein bisschen knapp geworden bei uns.
Ja, das hatten wir immer eher Nachlauf.
Nachlauf, genau. Aber wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, wir würden gerne in unserem normalen Standardveröffentlichungsrhythmus zumindest vorläufig bleiben.
Ja, da haben wir jetzt richtig Gas gegeben, um die Folge zeitig am Start zu bringen, weil bei uns beiden ist die Woche jetzt von der Planung her auch so kurz vor Weihnachten. Jetzt eigentlich so der einzige Tag, wo wir das machen können, ne?
Ja, genau. Ja, also ich bin jetzt auch die nächsten Tage bin ich erstmal wieder unterwegs. Ich muss morgen nach Bielefeld in eine Firma. Zum Feiern zugegebenermaßen, aber ich bin halt dann außer Haus. Ja, und dann habe ich ja mein Wiegenfest dann Ende der Woche und deswegen bin ich auch ziemlich verplant den Rest der Woche. Und dann ist schon Weihnachten. Ja, ja, so ist das. Genug von mir, Mattes. Welche Krankheit hast du denn diesmal?
Nee, diesmal tatsächlich gar keine. Uns grassierte vor ein paar Tagen noch hier so ein bisschen Magen-Darm. Bin ich weitestgehend von verschont geblieben. Also ausnahmsweise mal, so fit, wie ich sonst auch nicht bin. Start.
Ja, das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Ja, ich fühle mich auch tatsächlich noch einigermaßen fit, obwohl ich entgegen meiner normalen Gewohnheiten vor 2 Tagen in einem komplett überfüllten Stadion war. Und der Rückweg dann, das war kein Fußball, das war so ein Weihnachtssingen im BVB-Stadion. Und auf jeden Fall auf dem Rückweg dann auch in so komplett überfüllten U- und S-Bahn saß und danach dachte so, also das gibt Corona, Kollege. Oder irgendwas anderes, aber bis jetzt toll, 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 noch nix, aber ihr werdet davon erfahren, hier in unserem Krankheitspodcast.
Sag mal so, das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei.
Ja, genau, es kann mir auf jeden Fall mein Geburtstag und Weihnachten noch verhageln, mit ein bisschen Glück. Nein, das wird nicht passieren. Wir hoffen das Beste, wie immer, und stellen uns auf das Schlimmste ein. Mattes, unsere letzte Folge ist echt noch nicht lange her, ne?
Und ich wollte gerade sagen, gefühlt ein paar Tage, aber das ist nicht nur gefühlt ein paar Tage her. Wir haben vor wenigen Tagen erst aufgenommen und jetzt sitzen wir schon wieder hier.
Ja, man könnte sagen vor 3 oder so, ne? Also mit gutem Willen 3.
Ja, wir haben sie, wann haben wir sie aufgenommen?
Freitagabend.
Freitagabend, naja, genau. Und dann hast du sie auch direkt rausgehauen. Ja, das ist noch nicht so lange her.
Ja, und jetzt sitzen wir hier schon wieder und die Zuhörer hatten nicht ganz so viel Zeit, uns Feedback zu geben, haben sie aber trotzdem gemacht tatsächlich und wenn du Lust hast, lese ich dir das vor, wenn du keine Lust hast, lese ich das nur den Zuhörern vor und du musst trotzdem zuhören.
Ja, dann gehe ich mal kurz weg, ne? Nein, ich bin sehr gespannt, dann erzähl mal.
Wir haben tatsächlich einiges auf Instagram an Feedback gekriegt in der Kürze der Zeit. Ich fange mal an. Und zwar hatte uns Jens Torin geschrieben zur tatsächlich brandaktuellen Folge von Freitag. Gute Folge insgesamt, gerade was die Hordes of Chaos angeht, bin ich 100% derselben Meinung. Die Songs sind große Klasse und sie hat für mich den besten Soundproduktion aller Creator-Alben. Ansonsten hättet ihr gerne mehr über Kummer of Souls reden können. Durch das Album bin ich zum Creator-Fan geworden. Der Erstkontakt mit einer Band bzw. Album brennt sich halt für immer ein. Tatsächlich habe ich das heute mal als Anlass genommen, um nochmal in die Platte reinzuhören.
Ich sag mal so, ne? Ich meine, Creator haben so viele großartige Scheiben gemacht. Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass das unsere letzte Creator-Folge gewesen sein muss. Wir könnten locker nochmal eine über 4 großartige Alben machen und da wäre dann die Coma of Souls, aber sag ich mal, gesetzt dabei, ne? Also das könnte man durchaus irgendwann mal machen. Jetzt nicht in den nächsten Wochen unbedingt, aber so vielleicht im nächsten Jahr nochmal irgendwie eine Creator-Folge würde ich mich jetzt nicht gegen sperren. Also da war noch genug Stoff über, finde ich.
Ja, das ist auch das, also, der Kommentar ist übrigens von heute, also brandaktuell. Mhm. Ist auch so mehr oder weniger das, was ich auch drauf geantwortet hatte. Ich habe gesagt, ja, wir mussten halt hart Abstriche machen, ging halt nicht anders, ne? So, ich meine, Ja, klar, hätten wir auch 6 Alben machen können, wie immer, so, aber wir haben uns jetzt halt für 4 entschieden. Aber ich
ja,
habe
wir wollten ja mal so ein bisschen mit den Zeiten wieder experimentieren, dass das Ganze nicht zu lange wird.
Ich hatte so
ein bisschen den Eindruck, dass beim Großteil der Zuschauer ankommen, wenn die Folgen insgesamt vielleicht ein bisschen kürzer werden oder zumindest nicht immer die 3-Stunden-Marke knacken. Und jetzt wollen wir mal mit 4 ausprobieren. Gut, wir hatten noch viel am Rande gehabt, was die Folge noch so ein bisschen aufgebläht hatte. Aber ja, Feedback muss halt sein. Ne? Das wollten wir halt auch noch loswerden. Und ja, schauen wir mal. Aber ich denke mal, dabei werden wir erstmal so bei dem Rezept bleiben, bis auf weiteres.
Ja, ich denke auch. Also man kann ja mal ein bisschen gucken. Also ich habe auch gesagt, also wir können, also vielleicht kommt da irgendwann noch mal was. Ich will jetzt keine Versprechungen machen, weil es gibt halt auch noch andere tolle Bands so, ne? Und davon auch mehr als genug. Aber ja, warum nicht? Also wenn uns irgendwann mal irgendwie der Hafer sticht, so, warum nicht nochmal eine Creator-Folge, ne? Also, ja, lass uns das mal wissen, also hier gerade Jens so, ne, klar, du bist jetzt großer Creator-Fan, aber sonst hilf uns doch mal, welche 4 Alben könnten wir denn mal besprechen, deiner Meinung nach, so als kleine Inspiration?
Also eins haben wir ja schon mal.
Genau, eins haben wir schon. Guck mal, auf Souls wäre ja dann so, aber die hätten wir wahrscheinlich sowieso gewählt, ne? Das ist ja auch.
Ja, jetzt wahrscheinlich noch die Terrible Certainty nehmen müssen und dann vielleicht auch nochmal 1, 2 neuere Sachen. Ich weiß nicht, also es ist noch genug Stoff da.
Ja, genau. Genau, und dann haben wir tatsächlich, hatte ich mal gefragt, weil wir überlegt hatten, ob wir demnächst mal so eine Rückblickfolge machen wollen an ja, so was so erschienen ist im vergangenen Jahr, und da haben wir auch ein bisschen Feedback drauf gekriegt, auch von dem gleichen Jens, von dem ich gerade schon was vorgelesen habe, das mache ich jetzt auch nochmal. Er hat geschrieben, ganz vorne Zulfo Aeon, 7 Crowns and 7 Seals, Thronehammer, Kingslayer, dann ohne besondere Reihenfolge Overkill, Scorched, Quellertag, Endling, Night Demon, Outsider, Enslaved, Heimdall, Sirith, Ungol, Dark Parade, Endstille, Detonation, Incantation, Unholy, Deification, kleine Auswahl. Ja, danke. Ich, also keine Ahnung, was davon jetzt bei uns in den Top Tens jeweils landen wird, weil wir machen ja da auch so ein bisschen Geheimnis draus uns gegenseitig.
Aber ich kann schon mal sagen, so, eine ganz sicher, aber ich verrate noch nicht welche.
Nee, behalten wir noch für dich. Also den einen oder anderen Namen habe ich da gesehen, der auch ganz gute Karten hat. Allerdings ist es, sind auch sehr, sehr viele dabei, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, wo ich vielleicht jetzt die Weihnachtstage nochmal nutze, um in das eine oder andere nochmal reinzuhören. Ja. Deswegen auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
Also ich muss auch sagen, dieses Jahr wird halt auch alles sehr, sehr knapp. Da waren sehr viele gute Alben dabei.
Ja,
und einige von verdient hätten. Also ich würde, glaube ich, weitaus mehr als 10 finden, aber wie immer werden wir uns dann auf 10 irgendwie einschießen müssen.
Ja, ich hab dieses Jahr auch das ganze Jahr über in so einer Playlist auf dieser immer gesammelt, so, ne, immer wenn mir irgendwie was untergekommen ist, wo ich dachte, das hat gute Karten, die ist mittlerweile so lang, die Liste, ey, also da kann ich, glaube ich, 5 Tage am Stück hören, so, und ja, wird schwer. Unter die gleichen Post auf Instagram schreibt Nico, ganz klar Forgone von In Flames, ja, da verrate ich nicht zu viel, die ist bei mir auf jeden Fall auch im Rennen. Und dann schreibt Ramona mal wieder, ganz klar, das Album von Heavy ist auch raus. Spaß beiseite oder doch, also ich finde das Album von Judas Priest ganz gut. Als ihr dann die Folge der Band Avatar vorgestellt habt, habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und muss echt sagen, dass mich das Album überzeugt hat. Ja, schön, das freut uns natürlich, wenn wir da auch mal einen guten Tipp gegeben haben sozusagen. Ja, Heavy Saurus, ja, also keine Ahnung, also unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, sag ich mal. Genau, dann haben wir noch einen schönen Kommentar vom Tenner, dem unserem Kumpel, der hat.
Ach, der hört uns?
Scheinbar schon. Und der hat geschrieben, hallo Hoshi und Mattes, vielen Dank für die schöne Folge über Creator. Ich glaube, der Titel des letzten Albums Hate über alles, über den du dich so schön aufgeregt hast, ist ein Verweis auf den Song der US-amerikanischen Punkband The Dead Kennedys mit dem Titel California über alles, gilt als Klassiker des Punkrock. Ja, tatsächlich ist mir aufgefallen, dass wir da nicht drauf eingegangen sind. Ich habe mich darüber ausgelassen, weil ich diese Deutsch-Englisch-Mischung so scheiße finde. Jetzt im Nachhinein zu behaupten, na klar, weiß ich doch, ist auch irgendwie ein bisschen lame, aber ja, also das ist schon ziemlich offensichtlich, diese Anspielung eigentlich. Ne? Keine Ahnung, warum mir die in dem Moment nicht so ins Gedächtnis gekommen ist. Aber trotzdem, danke nochmal für den Hinweis. Haben wir das nochmal klargestellt.
Ja, cool.
Ja. Finde ich ehrlich gesagt, aber ich will jetzt nicht drauf rumreiten, wir haben ja jetzt Creator echt erschöpfend behandelt, aber das finde ich jetzt bei einer US-amerikanischen Band ist das irgendwie immer noch was anderes. Also wenn die Dead Kennedys das machen, California über alles, finde ich das irgendwie okayer, als wenn eine deutschsprachige Band das macht. So, weißt du, irgendwie, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, bei einer Band, die aus einer linken Ecke wie Creator kommt, kann man das aber auch noch durchaus verzeihen.
Ja, ja. Dann haben wir noch zwei Sachen. Das eine sehr cool, der Dennis hat mir per WhatsApp was geschickt. Und zwar sind wir in der Folge, die quasi die, man könnte sagen, die Vorgängerfolge zu der jetzigen Folge ist, nämlich die letzte Voting-Folge, wo wir zwei Alben vorgestellt haben. Da gab es ja unter anderem Docken. Und bei Docken hatte ich, ich glaube, 7 muskulöse Brathähnchen vergeben, falls du dich noch erinnerst.
Mhm. Und Brathähnchen waren.
Genau, und ich glaube, ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass der Witz irgendwie nach hinten losgegangen ist, weil das bezieht sich tatsächlich einzig und allein auf das Cover. Allerdings hatte Dennis auch geschrieben, dass die Band wohl mal Werbung für Norton, diese Antivirus-Software, gemacht hat. Mhm. Und er hatte mir jetzt die beiden Werbespots geschickt und ich finde die echt super witzig. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie YouTube-Links finde. Er hatte mir die jetzt so per WhatsApp geschickt. Dann packe ich die vielleicht in die Shownotes, wenn ich dran denke, weil die sind wirklich echt extrem lustig irgendwie. So irgendwie Quintessenz ist irgendwie Save your Chicken from Docken. Also das Bild, das da aufgemacht wird, ist so ein bisschen irgendwie, du siehst so ein gerupftes Hähnchen, irgendwie so von wegen, jetzt stell dir vor, das ist dein System, beziehungsweise deine Software, und dann stell dir die 80er Jahre Heavy Metal Band Docken vor, die sind der böse Virus. Irgendwie Save Your Chicken from Docken, fand ich irgendwie super lustig. Sind auf jeden Fall 2 Spots, wie gesagt, wenn ich dran denke, verlinke ich die. Ansonsten findet ihr die wahrscheinlich auch relativ easy selber. Ja, und dann haben wir noch, was ich richtig gelungen finde, vom lieben Jörn von Next Cemetery. Den hatten wir haben ja beim letzten Mal so einen kleinen Arbeitsauftrag hier on air dagelassen. Da haben gesagt, er soll uns mal darüber aufklären, wie das so mit der Vergütung bei Streams und physischen Medien ist. Und,
ja, also nicht eher in Person, aber wir hatten die Frage mal so an die Hörer auch zurückgegeben und er hatte sich jetzt auch per Audio-Nachricht geäußert.
Genau, er hat uns einen Audiokommentar geschickt darauf den spielen wir gleich mal ein. Und ja, ich fasse mal so ganz grob zusammen. Also er sagt im Prinzip ja, beides ist wichtig, ne? Also eine Sache, die ich spannend finde. Ach, weißt du was, komm, wir hören erstmal rein und dann reden wir drüber, sonst ist das irgendwie doof. So, hier, vielen Dank, Jörn, für den jetzt folgenden Kommentar.
Ja, auf jeden Fall cool von dir, danke.
Ja, hallo Mattes, hallo Hoshi. Alle da draußen, die ihr gerade Rost und Stahl hört, seid gegrüßt. Hier ist der Jörn von Next Cemetery und ja, spannende Frage, ne? Streaming à la Spotify und Co. Oder doch die guten alten physischen Tonträger wie Vinyl, CD oder Musikkassetten, was es da alles so gibt. Was bringt denn der Band letztlich mehr? Sehr komplexes Thema, da kann man bestimmt locker eine Folge oder mehrere draus machen. Ich versuche es jetzt einfach mal so ein bisschen allgemein einzuordnen und so einen kleinen Einblick zu geben. Also rein finanziell betrachtet, also was nutzt der Band am meisten finanziell, ist es so, ist die Frage ganz einfach beantwortet. Da ist es so, die Streams spielen da eine ganz kleine Rolle. Man kann auch ganz einfach mal selber googeln und gucken, was zahlt Spotify, Apple Music und so weiter, was zahlen die denn eigentlich aus pro Stream? Und da sieht man ganz schnell, dass sie zwar alle kleine Unterschiede haben, aber sich ungefähr bei 0,4 Cent pro Stream einordnen und in der Mitte so ein bisschen treffen. Das heißt, eine Band wie Iron Maiden, die locker 3-stellige Millionen Streams haben, ist natürlich da eine Ausnahme. Die können natürlich da auch ordentlich Kasse mitmachen. Für alle anderen Bands gilt es eigentlich so, die so im Bereich von 1.000 bis in die Hunderttausende gehen, was auch nicht unüblich ist, bleiben am Ende trotzdem nur, wenn man das mal so auf diese 0,4 Cent runterrechnet, eine einmalige Ausschüttung von 400 bis 500 Euro. Und um aber erstmal so ein Album online zu stellen, muss es natürlich trotzdem erstmal produziert werden. Das heißt, es geht erstmal ordentlich was an Geld natürlich im Vorfeld erstmal in die Produktion eines Albums, ein Studio muss gemietet werden, dann ein Cover-Artist muss bezahlt werden, dann das Presswerk wird gemietet, das heißt, die Tonträger werden hergestellt, Musikvideos werden auch noch gemacht und das sind dann Kosten, die teilen sich die Bands mit der Plattenfirma oder die Plattenfirma übernimmt oder die Band übernimmt, das hängt halt davon ab, ob man einen Deal hat und wie der ausgestaltet ist, das ist individuell natürlich ganz verschieden, aber diese Kosten sind da und die müssen natürlich erstmal gedeckt werden, das kann man mit ein paar hundert Euro, die dann Spotify ausschmeißt, natürlich nicht. Zumal man die ja auch noch dann mit 4, 5 anderen Bandmitgliedern teilen muss und mit der Plattenfirma, kann man sich ausmalen. Das hat finanziell eigentlich keine große Relevanz für die Bands. Anders sieht es ja bei den Tonträgern selbst aus, wenn man die kauft. Da springen dann durchaus pro verkaufte Einheit schon ein paar Euro rum. Auch da ist es so, je nachdem, wie der Deal mit der Plattenfirma sich gestaltet, wie viel bleibt dann bei der Band hängen, wie viel bei der Plattenfirma. Aber damit lassen sich dann schon eher die Kosten natürlich decken. Im Idealfall hat es sich dann gelohnt, also. Oder es kommen noch ein paar Euro darüber hinaus in die Kasse. Ansonsten aber natürlich sind Touren und Merchandise da auch nochmal etwas, was auch mehr bringt als Streams, sage ich mal. Also die Frage rein finanziell betrachtet, lässt sich natürlich ganz einfach beantworten. Trotzdem ist es so, dass Streams aber natürlich in der heutigen Musikwelt auch ihre Daseinsberechtigung haben und auch für die Bands nicht ganz unwichtig sind. Ne, weil man kann bei Spotify jederzeit sehen, wie viele Streams hat denn so eine Band. Und das sehen natürlich auch Plattenfirmen, die sich dann vielleicht überlegen, hey, eine Band, die schon super viele Streams hat, sind vielleicht interessant für uns, vielleicht möchten wir die gerne unter Vertrag nehmen. Oder eben nicht, weil die Streams nicht so viel sind. Das gleiche gilt für Booking-Agenturen, die natürlich auch mal einfach so für den Ersteindruck schauen, wie viel Aufmerksamkeit hat die Band denn. Und da ist es einfach mit 2-3 Klicks in dem Streaming-Dienst getan, dass man da einen ersten Eindruck hat. Von daher sind auch Streams nicht unwichtig für eine Band. Aber halt nicht in erster Linie direkt finanziell, sondern einfach indirekt eine wichtige Sache. Von daher, wenn ihr eine Band wirklich am sinnvollsten unterstützen wollt, dann kauft man im Idealfall den Tonträger und hört die sich dann hinterher über den Stream an. Dann hat man natürlich beide Seiten bedient. Nein, also wie gesagt, es gehört einfach heutzutage alles mit dazu. Es hat alles seine Daseinsberechtigung und alles sein Für und Wider. Aber so rein finanziell, ich glaube, das war ja auch so die Herangehensweise an die Frage, wie die aufgekommen ist, sind die physischen Tonträger da immer noch, haben die immer noch die Nase vorn. Aber ja, auch Streamings sind aber auch da nicht zu verteufeln. Letztlich muss man sich immer bewusst machen, Kunst, die man konsumiert, die musste vorher produziert werden und das kostet halt immer ein bisschen Geld. Und wenn man dann bereit ist und in der Lage ist, ein bisschen Support zurückzugeben, ist natürlich immer super, wenn man das macht. Aber ja, das vielleicht erstmal so als kleine Einordnung dazu. Das gilt übrigens nicht nur für die Musikbranche, ne? Also es gilt auch für Buchautoren, das gilt für Leute, die einen Podcast machen, ne? Es ist immer mit Aufwand und auch ein bisschen Geld verbunden. Und ja, Kunst ist ein Produkt, ist nicht umsonst. Und wenn man das wertschätzt, dann ist das auch ein in sich, denke ich, immer noch funktionierendes System auch heute noch, an dem alle Spaß haben können. Dann, ja, soweit erstmal von mir. Ich hoffe, es hat ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben und geholfen, das ein bisschen auch für sich einfach mal so ein bisschen einzuordnen. Schön mal wieder hier gewesen zu sein und Grüße nochmal an alle. Und dann noch viel Spaß mit der Folge. Macht's gut.
So, da sind wir wieder. Danke nochmal, Jörn. Genau, was ich nur sagen wollte, also was ich echt spannend fand, war so ein bisschen so der Einblick. Also zum einen, ich habe mir schon gedacht, klar, natürlich werden physische Tonträger das sein, wo deutlich, deutlich mehr irgendwie bei der Band hängen bleibt. Aber dieser Aspekt, dass zum Beispiel auch Labels da drauf gucken oder Promoter und Veranstalter und sagen, ach guck mal, die haben ja tatsächlich Aufmerksamkeit, die werden ja gehört bei den Streaming-Diensten. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. So, da habe ich so gar nicht so drüber nachgedacht. Auf jeden Fall echt ein, ja, nochmal netter Einblick. So,
ja, oder ich meine, wie er gesagt hatte, am besten machst du beides, du legst ja, genau, Geld für das Album als physische Variante hin, aber hörst dir hinterher dann nur noch den Stream an.
Ja, das ist
so ein bisschen fast, wie wir das ja manchmal auch aus Faulheit machen, ne? Das ist natürlich dann einfacher mal dein, abgesehen jetzt mit deinen Vinyls, so dann eben mal kurz die Boxen mit deinem Handy zu connecten oder so und das Ganze dann einfach online abzuspielen, als jetzt nochmal die CD rauszukramen oder dich extra an den Rechner zu setzen und das dann zu hören oder das dann noch auf dein Handy zu ziehen. Wobei du hast ja sogar einen Musikserver zu Hause eingerichtet, ne?
Tatsächlich, als ich das gehört hatte von Jörn, musste ich dran denken, dass, ich glaube, Rob Flynn war es von Machine Head, meine ich zumindest, der vor ein paar Jahren mal so ziemlich genau das Gleiche gesagt hatte in irgendeinem Interview, der gesagt hat, ja, das ist alles scheiße mit den Streaming-Diensten, da verdienst du halt als Band kaum Geld dran. Also am besten, wenn ihr uns wirklich was Gutes tun wollt, dann kauft halt die Platte und hört uns dann bei Spotify.
So. Ja, und Merch halt, ne? Ich meine, über Shirts verdienst du dann vielleicht auch noch ein bisschen.
Ja, genau. Ja. Aber gerade so dieser Aspekt, dass es eben halt auch, ich meine, du wirst halt sehr sichtbar, ne? Du kannst dich da kaum verstecken, ne? Also wenn du das, wenn du das einmal öffentlich gestellt hast, du siehst ja die Streams, du siehst ja, wie viel das gehört wird, ne?
Ja, oder im Umkehrschluss, wenn du nicht gehört wirst, dann bist du automatisch uninteressant
mitunter. Genau, ja. Mattes, ich wäre tatsächlich mit meinem Meta-Gefasel durch, was auch so ein bisschen daran liegt, dass wir nicht ganz so viel Zeit hatten zwischen den Aufnahmen diesmal. Neuer Rekord. Knapp eine Viertelstunde zwischen Start und wir können in den eigentlichen Folgeninhalt starten. Sollen wir es machen wie beim letzten Mal? Sollen wir erst ein bisschen Musik hören?
Ich würde sagen, du hast uns ja heute wieder zwei Tracks mitgebracht. Ne?
Genau. Und ich würde anfangen mit Damage Justice jetzt gleich. Dazu noch ein, zwei Sätze. Das ist eine Band aus Herne, die ich sehr schätze als, die kennen wir halt auch schon lange. Ne? Also ich kenne die, keine Ahnung, weiß nicht, bald 20 Jahre oder so. Und die mag ich echt total gerne. Die gibt's schon urlange und sind ein bisschen von der Bildfläche verschwunden in letzter Zeit. Die scheinen aber noch zu existieren. Wer sich dafür ein bisschen mehr Geschwafel von mir interessiert, der muss uns bei Steady unterstützen. Da habe ich nämlich vor einer Woche oder so eine Bonusfolge reingeschmissen, eine Supporterfolge reingeschmissen, wo ich mich mit dem Album, von dem der Song, der jetzt gleich kommt, auch ist, nämlich von der Iris von 2009, dem tatsächlich letzten Album der Band, ein bisschen auseinandersetze. Und von dem Album von Iris von Damage Justice hören wir jetzt United Church of Rock'n'Roll.
Oh,
Ja, danke, dass wir das spielen durften. Und ja, Mathis, was machen wir denn heute? Was machen wir denn heute überhaupt hier?
Ja, wir besprechen unsere beiden Voting-Gewinner vom letzten Voting. Wir sind jetzt wieder bei dem Tonus, dass wir eine Folge haben, in der wir zwei relativ aktuelle Platten vorstellen wollen. Und unsere Hörer haben sich entschieden. Es war diesmal eine relativ knappe Kiste. Du hast nochmal ein bisschen Werbung am Ende gemacht. Und dann hat sich da tatsächlich auch nochmal ziemlich kurzfristig was im Voting geändert. Und unsere Gewinner waren einmal Baby Metal mit der Scheibe The Other One. Allerdings auch schon ein paar Monate auf dem Buckel, das war mir gar nicht klar, die ist März, wollen eigentlich so ein bisschen was Aktuelleres auch machen, aber sei es drum, ist noch aus dem laufenden Jahr, von daher ist das vollkommen okay. Und die zweite Platte, die wir besprechen, ein Klassiker vielleicht noch nicht, vielleicht bald, aber von einer Band, die schon diverse Klassiker produziert hat und die beim letzten Mal nur knapp gescheitert ist, und zwar sprechen wir über Autopsy. Die aktuelle Scheibe aus Oktober, die Ashes, Organs, Blood and Crypts.
Ja, da bin ich auch ganz froh, dass die es reingeschafft haben, weil das war ja wirklich auch relativ, letztes Mal eine relativ knappe Kiste. Ne?
Aber ein schöner Kontrast, ne? Ich meine, einen besseren Kontrast hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht wünschen können. So zwei komplett unterschiedliche Welten, in denen wir uns gleich bewegen werden. Ich bin gespannt. Ja,
auf jeden Fall. Ich würde jetzt normalerweise fragen, womit wollen wir anfangen? Ich habe mir allerdings gerade ein schönes Heineken aufgemacht und habe jetzt gerade so richtig Bock, das Heineken zu trinken. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mit Autopsy tatsächlich an und ich würde dir erstmal das Feld überlassen, wenn du nichts dagegen hast.
Ja, meinetwegen. Also mir ist das egal. Wir können über Baby Metal oder auch gerne als erstes über Autopsy sprechen. Gut, dann versuche ich einfach mal mein Glück.
Mach mal.
Ashes, Organs, Blood and Crypts erschien am 27.10. Dieses Jahres über Peaceville Records. Produziert von der Band selber, aufgenommen in den Sharkbite Studios in Oakland, Kalifornien. Den Rest schenke ich mir mal mit dem Mastering, das interessiert meistens eh keine Sau. Es gab zwei Musikvideos zu der Platte, und zwar ein offizielles Video, was auch den Namen als solches mal verdient, also nicht KI generiert, sondern mit mit der Band, mit Schauspielern, Statisten etc. Ein schönes kleines Horrorvideo zu Rabbit Funeral haben sie gedreht. Könnt ihr mal reinschauen auf YouTube. Ist wirklich ganz nett, teilweise, ja, ich weiß nicht, freiwillig komisch wohl, eher als unfreiwillig.
Da ist schon eine gewisse Prise. Ich habe es nicht gesehen, ich habe den Anfang geguckt und dann kam meine Tochter rein und ich dachte, nee, das gucke ich jetzt nicht weiter.
Ja, das ist nicht ganz so schlimm, aber nee, ja, ist vielleicht die bessere Entscheidung gewesen. kann man sich mal geben, ist ganz cool geworden, finde ich, gerade so in heutiger Zeit, wo du so viele KI-Sachen hast, ne, so viel mit CGI-Effekten und so, das war mal wieder herrlich erfrischend irgendwie. Zum anderen gab es noch ein Lyric-Video über den Song Slow Source, der zweite Song von der Platte. Gut, so spannend halt so ein Lyric-Video sein kann. Nichtsdestotrotz, das waren so die offiziellen Outputs im Videoformat von der.
Zu dem kurzen Ding.
Ja, tatsächlich. Gab's
ein Lyric-Video, das geht 2 Minuten 30, ey, krass.
Ja, muss ja nicht immer nur die epischen Songs.
Krass. Finde ich irgendwie eine mutige Entscheidung zu sagen. Wobei man, ja, wir reden ja gleich über die Songs.
Ich glaube zumindest, dass es offiziell war, aber es gibt halt ein Lyric-Video und ich meine, das wäre offiziell über offizielle Kanäle rausgehauen worden. Dann ist vielleicht noch kurz zur Autopsy. Man muss sie den meisten Hörern wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, zumindest nicht denen, die irgendeinen Bezug zum Death Metal haben. Aber kurz für diejenigen, die jetzt nicht wissen, über welche Band wir sprechen, das ist eine Death Metal Band aus San Francisco, Kalifornien. 87 von Chris Reifert gegründet, nach seinem Ausstieg bei der legendären Band Death. Ist ja eigentlich so die Death-Metal-Band, wenn du über Death-Metal sprichst.
Ja, eigentlich schon irgendwie.
Die Band von Chuck, müsste man ja auch mal was drüber machen, wie über so viele Dinge. Aber ich denke, so ziemlich jeder, der irgendwo im Death Metal verankert ist, wird auch mit Autopsy was anfangen können. Absolute Legenden einfach, ne, gerade so die Frühwerke. Vom Bass abgesehen, war da allein ab über die Jahre, die es die Band gab, die gab es eine Zeit lang nicht in den Nullerjahren, relativ stabil mit Chris Reifert an den Vocals und an den Drums, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ne, dass der Drummer auch gleichzeitig der Sänger der Band ist und Eric Cutler an der Six String. So, das Line-Up hat sich eigentlich so über die ganze Besetzungszeit gehalten. Mhm. Ich sagte, bis auf die paar Jahre, wo es die Bands halt mal nicht gab. Bevor wir jetzt gleich auf das Album zu sprechen kommen, würde ich nur so ein paar vielleicht interessante Fakten zum Album raushauen. Die habe ich im Interview entnommen auf der Seite Metal Crypt aus Oktober diesen Jahres, auch kurz vor Release der Platte. Und zwar hatte Chris Reifert so ein bisschen was, kann man sagen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Und dann würde ich die Infos einfach mal auch so an dich weitergeben. Dann kannst du noch in Ruhe deinen Heineken trinken.
Okay.
Und zwar Songwriting bei der Band läuft für gewöhnlich so ab und so auch bei dieser Platte, dass eigentlich jeder so der Ideen hat, einen Song selber komplett soweit schreibt und vorkomponiert und dann das Output dann meist auch via Mobile Phone heutzutage einfach an die anderen Bandmitglieder rumschickt. Die hören sich das Ganze an und gehen dann irgendwie nach gemeinsamem Konsens in den Proberaum und arbeiten die Songs dann so ein bisschen weiter aus. Das ist so, wie du wohl so der reguläre Aufnahmeprozess bei denen abläuft. Wahrscheinlich nicht ungewöhnlich in heutiger Zeit, wo du mit dem Phone auch schon viel machen kannst. Teilweise bei Equipment einfach direkt da deine Gitarre einstöpselst und irgendwas einspielst. So wird wahrscheinlich bei vielen Bands heutzutage mehr oder weniger ähnlich ablaufen. Vielleicht mal abgesehen von so ein paar Underground-Bands, die sich dann immer noch zu wöchentlichen Proben treffen. die Vocals kommen bei der Band immer ganz zum Schluss. Ne? Die werden ja auch von Chris eingesungen, also nicht nur für die Studioalben, auch bei Live-Auftritten. Der braucht die halt erst, wenn die ins Studio gehen und vorher geprobt wird oder ein Song ausgearbeitet wird, reicht dann normalerweise die Instrumentalfraktion für aus. Ne? Dass du den halt erstmal so instrumental so in Stein meißelst, wie er dann letztlich sein soll. Und mit dem Tag, wo er dann ins Studio geht und die Vocals einbrüllt, ist das erste Mal, dass irgendjemand die Vocals überhaupt dann so zu hören bekommt, inklusive ihm selber. Also das fand ich auch ganz interessant. Das läuft ja zuweilen auch ganz anders, wenn du vor allen Dingen nochmal einen separaten Sänger hast in der Band. Ne?
Ja, krass.
Zum Album-Release hat sich die Band diesmal vorgenommen, nicht mehr ins Album reinzuhören, nachdem sie es aufgenommen hatten. Sonst kriegst du ja meistens immer für dich nochmal was mit oder die fertigen Aufnahmen. Du kannst sie dann bis zum Exzess hören. Und weil sie diesmal die Stücke nicht vorher tot hören wollten und vorher dazu mal übergegangen sind, dann kriegen sie Platte vom Label zugeschickt und denken sich, ja, ist nett und stellen es direkt ins Regal. Haben sich diesmal vorgenommen, wir hören nicht mehr rein und warten mal, bis das dann offiziell released wird und wir unsere fertige Scheibe dann per Post bekommen. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht. Das Interview war vorm Release, aber das haben sie zumindest diesmal so vorgenommen, um sich halt mehr dann noch über die Platte zu freuen und wie gesagt, die dann nicht vorher schon tot gehört zu haben. Über die 11 Songs, die auf dem Album gelandet sind, darüber hinaus gibt es eigentlich keine weiteren Songs, die aufgenommen haben. Das ist wohl auch so üblich bei Autopsy, dass die eigentlich auch nicht viel mehr einspielen, als sie dann letztlich auf der Platte verwerten. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich bei jedem Album so war, vermutlich nicht. Aber so im Großen und Ganzen, so was auch die jüngeren Outputs angeht, und die waren ja beileibe die letzten 10 Jahre nicht faul gewesen, ist wohl immer so dann, dass die halt das vorher aufgenommen haben, was sie auch tatsächlich einspielen, da wenig Restanten überbleiben.
Du sagst gerade die letzten 10 Jahre, die waren doch auch mal aufgelöst, meine ich, ne?
Ja, in den Nullerjahren für einige Jahre. Ja. Ich habe das gerade nicht griffbereit, haben sich ja, glaube ich, 2009 reformiert. Und seitdem knüppeln sie auch wieder fleißig einige Outputs, ein paar Mini-Alben, EPs, ein paar richtige Alben. Also wie gesagt, die waren die letzten Jahre wieder ziemlich umtriebig gewesen, was so die Studioarbeit angeht. Da kommen wir auch zum letzten interessanten Fakt. Wer darauf spekuliert, Autopsy mehr live zu sehen, das ist für uns Europäer gar nicht mal so einfach. Aufgrund der regulären Jobs, die die haben und familiären Pflichten. Und Chris hat ja auch im Interview gesagt, das ist eine Band, die hängt echt gerne zu Hause rum und schläft in ihren eigenen Betten. Das sind längere Touren, gerade auch in heutiger Zeit, für die überhaupt keine Option mehr. Naja, also, dass wir Autopsy mal auf so einer ausgedehnten Welttournee sehen werden, das wird nicht mehr passieren. Naja, und das auch schon seit 93 nicht mehr. Seitdem tun die gar nicht mehr großartig. Also, das heißt nicht, dass sie überhaupt nicht mehr ins Ausland kommen und nichts mehr machen. Man sieht die immer mal hier und da, aber immer, wenn man die Chance hat, Autopsy zu sehen, gerade in Europa, ist das ein kleines Highlight und da kann man vielleicht auch mal ein paar Meter für fahren, weil so oft wird das einfach nicht mehr passieren. Ne, es ist noch ein bisschen fraglich, wo die Reise 2024 hingehen wird. Ne, es ist jetzt unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht sogar mal wieder den Weg nach Europa finden. Aber wenn, dann wird wahrscheinlich mit einem Special-Auftritt irgendwo verbunden auf einem größeren Festival, die sich das auch leisten können, mal so eine besondere Band, ne, so Legenden einfach nur mal so für 1-2 Auftritte dann zu holen, weil viel länger würden sie dann wahrscheinlich auch gar nicht bleiben wollen und wollen dann halt wieder zurück zu ihrer Family. Ansonsten ein bestätigen einen Auftritt gibt's, aber wie soll es anders sein? In den USA, auf dem Hell's Heroes Festival in Texas kann man die wohl sehen. Aber abgesehen davon ist bis jetzt noch nichts in Stein gemeißelt und wie gesagt, die Auftritte sind ziemlich rar gesät. Also, liebe Leute, ne, wenn ihr mal die Gelegenheit habt und ihr lest, wenn ihr vielleicht nochmal in Urlaub seid oder so in den Staaten und ihr habt die Chance, irgendwie Autopsy zu sehen und ihr findet die ziemlich geil, dann nutzt die Chance. So viele Möglichkeiten wird es wahrscheinlich nicht mehr geben.
Ja,
das so an interessanten Facts. Dann können wir jetzt gleich gerne über das Album an sich und vielleicht als erstes, wie üblich, über das Artwork sprechen, wenn du möchtest.
Oh ja. Ashens, Organs, Blood and Crypts, ne? Du hattest gesagt, 27.10.23, ne?
Mhm.
Erschienen. Ja, sagen wir, ja, Artwork, das ist schwer zu beschreiben. Ja, sagen wir mal so, also es ist auf jeden Fall gemalt, ne? Also das ist
ja, das ist ein klassisches Artwork, könnte man fast sagen. Ja,
klassisches,
ne?
Death Metal Artwork, ne? Also irgendwie mit Aquarell oder Öl oder irgendwas gemalt, keine Ahnung. Auf jeden Fall höchstwahrscheinlich nicht primär am PC entstanden, würde ich mal vermuten. Oder jemand. Ja,
primär nicht, vielleicht so die finale Fassung, aber ich würde auch vermuten, dass da jemand mit Papier und Stift erstmal gesessen hat, ne? Also im Prinzip, wie du schon sagst, ein typisches Death Metal Artwork. Man könnte auch fast sagen, so ein Paradebeispiel für so eine Death Metal Platte.
Ja, absolut. Ja,
weil ist ziemlich wild, ist auch ein bisschen bunt, ne? Du hast halt so Zombies, Leichen, Organe, Eingeweide, ne? Alles, was so eine gute Death Metal Platte optisch ausmacht.
Leichen, brennende Skelette.
Ja, herrlich, ne?
Köpfe auf Spießen. Also, das könnte auch straight aus den 90ern sein, ne? Also,
ja, aus den 90ern auch von Cannibal Corpse.
Ja,
du hast dann vor allen Dingen dieses super geile Autopsy-Logo, thront über allem. Das sieht ja auch schon so erstmal brutales Fuck aus, aber war ja auch schon immer. Ja, dann der Albumtitel in so einer kleinen, so einer Schmierschrift so ein bisschen unten, so wie geritzt halt, ne, wie ein Fleisch.
Das sieht aus geritzt. Wie geritzt, wollte ich gerade sagen. Das sieht aus, als wäre es irgendwie ein Haut geritzt oder so, ja.
Ja, ja, farblich auch passend, so Orange-Rottöne, ne, alles, was so Körper, genau, und dann, Körperbereiche angeht, ja.
Ja, sehr zentral schön. Sehen wir irgendwie so eine Art Zombie, der irgendwie aus so einem Flammenmeer emporsteigt, ne? Irgendwie so Gedärme im Maul hat, die aus irgendeiner gepfählten Leiche auf der rechten Seite rauskommen. Hält sich, glaube ich, an dem Pfahl fest.
Ja.
Links unten ist ein brennendes Skelett zu sehen und der zentrale Zombie hält so einen Speer in der Hand, an dem er sich auch irgendwie abstützt und da ist halt nochmal so ein brennender Schädel drauf aufgespießt.
Einfach das Ganze, alles.
Ja, das Ganze ist irgendwie in so eine Gewölbehalle irgendwie, ne? Wo's
ja, die Pforten der Hölle, ich habe keine Ahnung, aber so kannst du dir das wahrscheinlich ungefähr vorstellen. Vielleicht als Zweck dazu, das Artwork stammt vom Künstler Wes Banscotter, das ist wohl relativ bekannt im Death-Metal-Bereich, hat auch nicht hier die erste Arbeit für Autopsy abgeliefert. Und das ist wohl auch so ein bisschen bekannt dafür, wie Chris auch im besagten Interview gesagt hat, so Wünsche von Bands erstmal so zu ignorieren. Er macht dann sein eigenes Ding draus. Also nicht so, dass man dann so über finale Sachen nochmal so reden kann, über so Kleinigkeiten, aber der bastelt meistens immer so ein bisschen so, wie er meint. Und das kam Autopsy auch beim Vorgängeralbum Morbidity Triumphant ganz entgegen, weil als sie die Arbeit dann an den Künstler gegeben hatten, gab es tatsächlich noch keinen Albumtitel. Und der ist dann erst daraus entstanden, dass der Wes Banscotter dann halt den ersten Entwurf vorgelegt hat. Und und dann dachte man sich, dann passt Morbidity Triumphant wohl ganz gut.
Ja, krass,
aber die sprechen wir ja heute gar nicht, ne?
Bevor wir zu den Songs kommen, Mathis, mir fällt gerade eine Sache auf, die mir hätte vorher auffallen können. Das Album hat 11 Tracks, ja. Und auf dieser siehst du ja immer, wenn, also du kannst dir die Lyrics ja anzeigen lassen, wie wahrscheinlich bei Spotify und allen anderen Streamingdiensten auch. Und du siehst immer so ein Explicit-Vermerk, ne?
Ja, alle bis auf den Titelsong haben Explicit, oder?
Bei mir haben alle ein Explicit, inklusive den Titelsong.
Ja, kann auch sein, ich hatte den da nicht gesehen, aber wahrscheinlich, weil der Titel so lang ist, dann hätte ich draufklicken müssen, dann ist das irgendwie aufgefallen. Ja. Aber ja, gut. Ja.
Also,
ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der jetzt kein Explicit bekommen hätte, aber ich habe mir den...
Ja, bei Creator letztes Mal irgendwie auf der Hordes of Chaos waren es 2 oder so.
Ja.
Einfach 11-mal explicit. So. Ich meine, ist halt auch nicht ein Instrumental oder so bei.
Nee, und selbst hat mir wahrscheinlich explicit, weil es brutal ist, fuck ist, ne? Aber bevor wir anfangen, über die Musik zu sprechen, vielleicht noch kurz was zur Besetzung der Platte, weil die scheint dann auf Wikipedia auch nicht so ganz aktuell zu sein. Zumindest will ich mal kurz auflisten, wer denn an der Aufnahme hier beteiligt war. Und zwar ganz klar, an den Drums und den Vocals ist natürlich Chris Reifert auch einige Songs mitgeschrieben. Also jeder in der aktuellen Besetzung hier hatte Anteil oder Credits für bestimmte Songs bekommen. Ja, auch unverwunderlich Eric Cutler an der ersten Six String, Danny Corrales an der zweiten Gitarre und am Bass haben wir hier Greg Wilkinson. Das okay. Nur mal so für den, den es interessiert.
Kann man die von irgendwo anders her kennen? Wahrscheinlich nicht so wirklich.
Wahrscheinlich, wenn du mal guckst, wenn die überall mal gespielt haben. Wahrscheinlich werden große Destiny-Fans sogar sagen, ja klar, hier, der ist doch von so und so. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Also Reifert und Cutler kennt man halt, weil die auch schon so lange bei Autopsy sind. Und Reifert ja auch bei Death angefangen hat. Danny Corrales Wilkinson müsste ich jetzt nachschlagen. Aber wahrscheinlich kennt man dann auch die eine oder andere Band, in der sie mal gewesen sind oder vielleicht sogar noch parallel sind. Habe ich jetzt nicht recherchiert.
Ja, cool. Dann lass uns mal über die Songs reden. 11 Stück hatte ich schon angeteasert und den ersten hast du schon genannt, Rabbit Funeral. Hast du mal geguckt, was Rabbit heißt?
Ja, tollwütig, oder?
Ja, es hat nichts mit irgendeinem Kaninchen oder so zu tun.
Nee, ich bin Kaninchen und ich glaube, es war sogar irgendwo falsch geschrieben, sogar auf Metallum in irgendeinem Bereich. Da hieß es Rabbit Funeral, aber ja, okay. Das ist tatsächlich das, ja gut, hätte man auch machen können, aber das ist die tollwütige Beerdigung.
Ja, tollwütig, wild durchgedreht, irgendwie sowas. Ja. Ne? Ja.
Ja.
Genau, ja, Song geht 5 Minuten, 1 Sekunde und ich muss ehrlich gesagt zugeben, wir hatten ja so ein bisschen gesagt, wir machen so ein bisschen schwerpunktmäßig. Ich habe mir die Platte bestimmt 4 oder 5 Mal angehört. Tatsächlich ist sie ja schon ein bisschen gleichförmig, was möglicherweise der Art der Musik auch geschuldet ist. Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, die Songs einzeln auseinanderzuhalten. Ja. So, an denen habe ich eine relativ gute Erinnerung. Noch bei denen hinten raus wird es möglicherweise ein bisschen schwieriger.
Also ich habe die auch relativ oft gehört, die Platte. Also es war, glaube ich, sogar öfter als 6 Mal. Also die habe ich so ein bisschen rauf und runter genudelt, kann ich fast sagen. Und ich finde das so gar nicht so. Vielleicht beim ersten Durchlauf, dass noch nicht so alles so hängen bleibt. Aber das war für so eine Death-Metal-Platte für mich ungewohnt abwechslungsreich. Also gerade so von der Band wie Autopsy, die eigentlich auch mal so, wenn ich sagen, die AC/DC, die Death Metal sind, die haben ja immer mal hier und da so nette Nuancen in Songs untergebracht, bestechen oft mal so durch Tempowechsel so in den Songs selber. Aber ich finde gerade so die Platte, da finde ich schon, dass die Songs sich teilweise sehr deutlich unterscheiden. Cool. Ja, aber gut, ist auch schön, wenn wir das da eine andere
also Wahrnehmung tatsächlich finde ich, heben sich einige ab vom Ganzen, aber eigentlich suche ich gerade nur eine Ausrede dafür, wenn mir nicht der Song zum Titel einfällt. Das ist jetzt deine Aufgabe, mich da rauszuholen.
Also ja, schauen wir mal. Funeral. Ja, also insgesamt muss man sagen, ich finde, halt geht erstmal schon mal direkt mit 2, 3 Knallern los.
Ja,
direkt hintereinander.
Fall,
Rebel Funeral.
4 würde ich sogar sagen, aber.
Ja, also ich finde die ganze Platte schon ziemlich gut. Das hört man ja wahrscheinlich jetzt schon direkt heraus in den ersten lobenden Tönen. Du hast halt diesen schönen sägenden Auftakt in Rabbit Funeral. Dieses schöne Horrorvideo dazu, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen. Ist ganz cool, so ein bisschen oldschool gehalten. Ne, gerade wer so B-Horror-Movies aus den 70er, 80ern steht, wird da seine Freude dran haben. So ein bisschen kann man fast sagen, die Vertonung des wahr gewordenen Albtraums, ne? Wenn man das jetzt so ein bisschen lyrischer ausdrücken möchte, herrlich fauliger Geschmack, toller Auftakt für die Platte. Also hat mir wirklich gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn das Ding über 5 Minuten geht, was da jetzt nicht so ganz kurz ist, finde ich, gehen die relativ schnell rum und direkt der Einstieg hat mir schon Bock auf mehr gemacht.
Sind doch nur 2 Songs auf der Platte über 5 Minuten. Das ist einmal der und dann der vierte.
Ja. Sind so etwas längeren Stücke. Insgesamt für 11 Stücke geht die Platte ja auch gar nicht so lang mit 41 Minuten 20. Ne?
Ja, also hat mir auch gut gefallen. Also insgesamt muss ich sagen, die Produktion von der Scheibe ist Death Metal typisch. Ich finde sie tatsächlich, und da magst du mich korrigieren, ein bisschen dünn noch fast.
Also ich finde jetzt nicht so fett produziert wie so ein paar andere Alben, die wir jetzt auch schon so jüngere Alben besprochen haben. Aber ich denke, das hat so ziemlich gewollt, so einen etwas oldschooligeren Touch. Also ja. Man darf mich jetzt nicht falsch verstehen, ich würde es jetzt auch nicht mit einer Produktion aus den 80ern verwechseln oder so, so klingt das nicht. Aber sagen wir, andere Bands hätten wahrscheinlich einen etwas fetteren Sound gewählt, aber ich denke, das ist hier auch Stilmittel, um noch so ein bisschen so diesen Oldschool-Charme mit reinzubringen. Aber ich finde, die Produktion passt für mich. Die ist für mich jetzt weder ein besonders hervorhebenswerter Aspekt, noch ist das für mich irgendwie ein Minuspunkt auf der Platte. Ich finde, die erfüllt ihren Zweck und klingt für mich rund.
Ja, das ist schon okay, nur ich muss sagen, also ich hatte die, ich habe die halt wie immer auf in meinen In-Ears halt gehört, so beim Sportmachen hauptsächlich und wenn ich die durch hatte und dann danach mir dann die Baby Metal reingeschmissen habe, musste ich bei Baby Metal immer deutlich leiser machen.
So. Das ist, ja gut, das überrascht jetzt wenig.
Ja, also es ist einfach so, das ist schon alles in Ordnung, man muss so im Mastering hätten sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr nach oben drehen können, aber scheißegal. Egal, ist cool, kann man machen, muss man halt ein bisschen lauter drehen.
Ja, lauter geht immer.
Zweiter Song, Throat Saw, das ist der, über den haben wir vorhin auch schon ganz kurz gesprochen, 2 Minuten 30, ultra kurz. Ja,
schöne kurze Nummer, ne? Auch so ein klassisches Oldschool-Death-Metal-Ding, finde ich in Reinkultur schon fast, kannst du sagen. Ne, du hast so eine richtig schöne rüde Genre-Vollbedehnung, die du ja mit dem zweiten Song bekommst. Ne, man kann sich ja so richtig schön vorstellen, so wenn der Song läuft, wie du so in Windeseile so lebendig obduziert wirst. Ne? Das ist irgendwie so richtig schön brutal, finde ich. Und auch so ein kleines Referenzstück für den Death Metal im Allgemeinen.
Ist Throat Saw irgendwie ein Fachbegriff oder ist das einfach nur eine Zusammensetzung?
Nee, tatsächlich wurde das Chris im Interview auch gefragt, ob es denn, was denn die Throat Saw wäre und ob es dieses Instrument gibt. Er hat da eine etwas vage Antwort gehalten, aber das scheint jetzt kein geläufiges chirurgisches Instrument zu sein.
Also irgendwie die Kehlensäge oder sowas.
Ja, ja, also sie ist das, was immer du dir darunter vorstellen kannst.
Aber weißt du, was ich witzig finde an dem Titel? Ich habe mir die Lyrics jetzt tatsächlich bei dem nicht angeguckt, aber das ist ja zum einen wieder so ein sehr martialisches Ding von wegen Kehle durchsägen und so, aber auf der anderen Seite könnte das ja auch so ein bisschen auf diesen gutturalen Gesang bezogen sein, ne? Also ja, ist es vielleicht. Vermutlich nicht, aber so, ich meine, wenn man die Stimme so hört, dann denkt man halt auch schnell mal an eine Kehlensäge.
Ja, definitiv. Also, denke ich, kann man durchaus so sehen. Ob der Chris daran gedacht hat, weiß ich nicht. Aber ja, ist eine schöne Analogie, finde ich, ja.
Na. Gefällt mir auch ziemlich cool, die Nummer. Also, ziemlich cool gefällt sie mir, genau. Hoshi, cool gefällt sie dir, richtig. Gut, gefällt sie mir.
Schön.
Mir gefällt sie schön. Oh Gott, ey. Nicht mehr 2 Folgen innerhalb von 7 Tagen landen. Machen wir nicht mehr was. No Model Left Alive, der dritte, geht in eine ähnliche Richtung, ne? Also geht auf der Platte vieles in eine ähnliche Richtung.
Also ich finde halt bemerkenswert, der Song, der hat so einen schönen Groove, ne? Also da merkst du so ein bisschen auch, du bist ja nicht nur so im komplett reinem Death Metal unterwegs, das hat auch schon so, ja, sehr groovige Vibes, ne? Ich will nicht sagen Sepultura, aber das ist schon, der marschiert schön straight so vor sich hin, ne? Hat eine schöne, klare Ansage. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, der Track. Ne? Und irgendwie macht der auch erstmal für mich hier den Hattrick voll. Ne? Du hast 3 Songs, die klingen alle ein bisschen unterschiedlich. Ne? Gerade so dieser groovige No Mortal Left Alive, da nochmal so einen Tacken anders, ne? Als das, was du vorher gehört hast. Und ich finde, hier machen Autopsy schon direkt in den ersten 3 Songs klar, dass das Album durchaus abwechslungsreich ist und du nicht irgendwie 11-mal denselben Song hier serviert bekommst.
Ja, cool. Okay, wie gesagt, also wenn man es jetzt nicht ganz so intensiv hört, finde ich, ich meckere jetzt nicht, alles gut. Vierter ist Well of Entrails, da habe ich mir tatsächlich sogar die Lyrics mit so angeguckt, die äußerst abartig sind. Es geht irgendwie um ein Loch beim Baum, wo irgendwie die Fliegen drüber schwirren und er die Organe und Innereien sammelt, um da um die zu essen und keine Ahnung und also schon echt richtig daneben, ey. Finde ich aber grooved auch ganz gut, muss ich sagen.
Ja, also, und vor allen Dingen, ich finde bemerkenswert, hier hast du mal so einen richtigen schönen Doom-Metal-Anteil. Ne? Also nicht mal so ein Death-Doom oder so, sondern so in den wie soll man sagen, so in den Instrumenten hast du erstmal so einen Doom-Metal-Song. Natürlich hast du wieder diese typischen Ausbrüche dann, wo es auch mal so ein bisschen wieder death-metallisch wird. Ne? Ich meine, der Groove natürlich auch hier vor sich hin, aber ich fand das so ein bisschen überraschend. Ne? Ich meine, sind Autopsy auch bekannt für hier und da mal so eine Prise Doom mit reinzunehmen. Das ist jetzt nicht der erste Song, wo sie machen. Aber auch da finde ich den schon wieder so, nicht nur in Nuancen anders. Ne? Der ist auch schon wieder so ganz anders als die ersten 3 Songs wiederum. Und gefällt mir auch ziemlich
jetzt,
gut.
Jetzt, wo du dazu sagst, hast du eigentlich recht. Weil das gilt nämlich eigentlich auch für den nächsten, den Bones to the Wolves wieder.
Der nächste wäre die
Ashes Organs. Oh, sorry, ich war jetzt einen weiter. Wir waren jetzt erst bei 5, wir waren jetzt beim Titeltrack Ashes Organs Blood and Scream. Okay, dann spar dir das für gleich auf. Titeltrack, genau. Was sagst du dazu?
Ja, der Anfang ist erstmal so ein bisschen, ich finde dieser so Stoner-mäßig, so ein bisschen psychedelisch, so die erste Minute, ne? Ja. Bis er dich dann erstmal so nach der Minute dann aber auch schon erstmal so ins Fegefeuer schickt, ne? Mhm. Und ja, vielleicht auch nicht, ne? Ja, vielleicht auch nicht zu Unrecht, deswegen das Titelstück der Scheibe. Also kann man auf jeden Fall machen. Und ich finde hier fünf Songs und du hast erstmal nur prima Stücke. Ne? Also da ist für mich kein einziger Ausfall bis dahin dabei.
Ja, das stimmt. Und wie gesagt, also der nächste, der sechste ist für mich auch nochmal so ein kleines Highlight tatsächlich.
Mhm. Das ist schon bedrohlich, ne? Ich finde, der schafft so direkt schon so an, so eine total unruhige Atmosphäre. Also wenn dann ein Song richtig Horror atmet, ne, dann ist das für mich irgendwie auch so Bones to the Wolves. Ne? Ja. Also, und diese richtig garstigen Vocals hier. Also ich weiß gar nicht, ob er auf dem Album nochmal so garstig klingt wie da, aber das ist richtig fies und gemein, ne? Ja, dann nochmal im Mittelteil dieses extrem nach vorne gehende Riffing. Dann hast du nochmal ein bisschen Geknüppel darin und da wird nochmal ein bisschen zerstört. Also da kriegst du auch nochmal die ganze Vollbedienung, finde ich. Ne? Und vor allen Dingen an den sechs Seiten nochmal ein paar schöne Zauberstückchen mit drin. Ne? Auch ein ziemlich geiler Song.
Marrow Fiend, ich habe nicht mal eine Ahnung, was das heißt. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz im Ohr. Da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen.
Ja, Fiend kannst du auch zum Teufel sagen, ne? So Fiend. Aber Marrow, das war Marrow nochmal, ne? Da
keine Ahnung, ich könnte hier
100 Jahre Englisch, die man gehabt hat, aus. Man liest es immer wieder. Mark, ja, das Knochenmark kann sein, der Kern. Okay. Okay. Vielleicht so eine, könnte man das auch so als so eine Art Erzfeind lesen? So der Feind, ist das Fiend aber der Gegenspieler so als Fiend, als Gegenspieler gesehen.
Ja, kann schon
sein. Müssen wir vielleicht den Lyrics nochmal für lesen, um festzuhalten, worum es da jetzt genau gehen soll. Aber, was mir in dem Song besonders gut gefällt oder was der auch schon wieder so ein bisschen anders macht, ist, dass der hier und da, gerade auch so zu Beginn, ein ziemlich klassisch metallisches Riffing hat, ne? Du hast ja so eine ganz klassische metallische Gitarrenarbeit, die auch so aus so von so typischen Heavy-80er-Bands kommen könnte, ne? Wenn man, böse Zungen könnten sogar sagen, du könntest hier sogar so ein bisschen Iron Maiden raushören, weil das so diese typischen Gitarrenläufe so ein bisschen zwischendurch drin sind. Natürlich nicht nur, das ist jetzt kein reiner 80er-Metal-Song, ne, du hast natürlich auch hier und da wieder die typischen Gewaltexplosionen, die sind ja obligatorisch, ne, und eine schöne Portion US-Death mit im Gepäck, ne. Aber ich finde, er sticht so ein bisschen durch diese klassische Gitarrenarbeit heraus.
Ja, wie gesagt, ich habe ihn gerade zugegebenermaßen nicht so ganz im Ohr. Ich muss auch sagen, ich habe heute zur Vorbereitung bis zum sechsten Track nochmal alles gehört und danach hat die Zeit leider nicht mehr gereicht. Der ist der letzte Durchgang von gestern Abend. Achter Track, Toxic Death Fug.
Ja, geiler Fuck. Titel, ne? Ja.
Man hat sich das C gespart, obwohl das, keine Ahnung warum. Der ist mir, ich muss sagen, ich habe beim ersten Mal, als ich das Album gehört habe, habe ich den Fehler gemacht und hatte hier auf Shuffle-Modus gestellt und dann war es der erste, der mir um die Ohren geblasen wurde.
Okay.
Der holt einen ganz gut rein auch, also auch wenn man den als erstes hört.
Ja, definitiv. Also ich finde, hier kommt so ein bisschen die alte Punk-Schlag-Seite zur Geltung. Ich meine, die haben ja schon mal eine Platte gemacht, die so ein bisschen Hardcore verankert war. Allerdings das ist kein Hardcore-Song oder so. Da geht mehr so ein bisschen so fast in die Richtung Rotzrock, Rock'n'Roll, Dessenroll. Das ist ja so eine Dessenroll-Nummer, finde ich so, wie die so nach vorne walzt. Ne? Ja. Also vom Beat her klassisches Dessenroll-Stück für mich.
Ja. Lobotomizing Gods, 9. Track, 2 Minuten 33, zweitkürzestes Stück, nur 3 Sekunden länger als Throat Saw. Auch ein ziemlicher Knaller, ne, wenn ich mich da recht erinnere. Also auch auf die Schnauze.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, ich will nicht sagen, das erste schwache Stück der Platte, aber das ist irgendwie, das ist so eine typische 0815 Death Metal Nummer, fand ich, ne. Also, mir hat hier so ein bisschen in dem Song der rote Faden gefehlt. Das, wo ich in den anderen Songs immer so irgendwie so eine schöne Besonderheit gefunden hatte oder irgendwie gesagt, boah, das ist mir jetzt besonders positiv aufgefallen. Ist das so eine Nummer? Ich meine, da werden wahrscheinlich einige Bands froh, so eine Nummer überhaupt mal zu schreiben. Ne, das ist schon, wie gesagt, jammern hier auf ganz hohem Niveau. Mhm. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, finde ich den Song, ob der anderen starken Songs, die du auf der Platte hast, doch weitestgehend unspektakulär für das, was das ist. Das ist eine schöne Death-Nummer, keine Frage. Ne? Aber wie gesagt, der rote Faden fehlt mir so ein bisschen. Und das ist eher so ein, so ein Death-Metal 0815-Song.
Geht mir leider bei den letzten beiden Tracks auch ähnlich, befürchte ich. Aber lass uns drüber reden. 10, Death is the Answer.
Mhm. Ja, also da gefällt mir, dass der Song auch nochmal so ein bisschen zum Ende hin Dampf macht, ne? Der hat nochmal eine schöne Geschwindigkeit, aber dann hast du auch nochmal diesen Tempowechsel im Mittelteil, wo du schon fast wieder so ein episches Riffing bekommst, ne? Zuerst macht der Dampf und dann endest du in so einem epischen Riff und ja, und am Ende dann nochmal so typisch die nächste Zerstörungswelle dann. Also das fand ich halt so schön, über die Länge des Songs dann einmal so diesen Bogen zu spannen. Ne, das ist mir daran positiv aufgefallen. Ist jetzt auch für mich nicht mein absoluter Lieblingssong, aber so zum Ende hin nochmal so auch auf den beiden Enden, einmal am Anfang und zum Ende hin nochmal so diesen Hans Dampf zu machen, hat mir doch ganz gut gefallen.
Was macht denn Coagulation? Macht das nochmal Dampf zum Schluss, 11. Track?
Ja, erstmal finde ich, geht da so ein bisschen ruhiger los. Ne? Der stampft dann so ein bisschen vor sich hin. Ist dann auch so in gewissen Passagen so Death-Doomig unterwegs. Ne, aber auch die Vocals finde ich hier wieder so schön gegurgelt, ne, als ob man sich gerade erstmal so einen schönen Whisky-Cola reingeschnürt hat, was er vielleicht auch hat. Und dann ist diesmal der Mittelteil so ein bisschen schneller geraten. Du hast dann wieder so ein richtig schönes klassisches Gitarrensolo drin, was ziemlich gut gelungen ist. Und ich finde, da kann auch wieder so jeder auf seine Kosten kommen. Und von daher kann man auch sagen, ist ein passender Sargdeckel für die Scheibe. Also der ist auf jeden Fall kein Ausfall.
Ja, Mathis. Schreite mal zum Fazit. Du hattest die vorbereitete, du darfst anfangen mit dem Fazit.
Ja, also ich meine, Autopsy, Name ist absolutes Programm, aber das weiß man bei der Band ja auch so ein bisschen. Und das ist eine Band, die auch eher selten überrascht, aber ebenso selten enttäuscht. Wir kriegen natürlich gewohnt harte Riffs, ne? Du hast jede Menge Gore mit drin, ne? Du hast natürlich wieder ein Output mit absolut blutigem Fun-Faktor. Wie gesagt, musst du nicht immer alles halt so bierernst nehmen. Das ist einfach Gore in Reinkultur, was du hier bekommst. Vielleicht muss man natürlich sagen, Autopsy haben einige starke Werke in ihrer Biografie gemacht. Und deswegen ist es nicht falsch zu sagen, das ist vielleicht nicht ihr stärkstes Album, was die jemals gemacht haben. Ne, gerade mal, wenn du es so mit den absolut legendären Frühwerken vergleichst, ne, die immer noch ihren ganz besonderen Charme haben. Aber ich finde auch, Autopsy bleiben immer noch heute, ne, in ihrer Spätphase kann man es ja wirklich nennen, ne, so früh wie sie begonnen haben, noch eine absolut relevante Band in dem Bereich. Ne, und sorgen eigentlich immer, wenn die ein Album nochmal raushauen, dafür, dass das eine absolute Pflichtlektüre für Fans der harten Töne ist. Ne. Und ich finde auch ohne Frage ist die Platte bestimmt eins der Death-Metal-Highlights des Jahres 2023. Und ja, da muss ich auch eine ordentliche Punktzahl für vergeben. Ich hatte so zwischen 8 und 9 geschwankt, habe mich dann für eine 8,5 von 10 dicken Maden für dieses herrlich kurzweilige Gemetzel aus den Staaten entschieden. Was denkst du über die Platte?
Ja, ich bin tatsächlich nicht ganz so euphorisch, hast du wahrscheinlich jetzt auch schon mitgekriegt. Ich finde, die fängt halt super an. Die geht so bis zum Titeltrack etwa, so bis zum 5. Song ist die sehr, sehr stark, die Scheibe. Aber ich finde, danach wird sie auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also mir ist es tatsächlich nachher ein bisschen schwer gefallen, die Songs so ein bisschen auseinanderzuhalten. Also wenn ich da irgendwo mittendrin eingestiegen bin, so, da muss ich immer gucken, so in welchem Track bin ich jetzt hier gerade.
Bei den Bones to the Wolves, dem 6. Song, war es ja auch noch dabei.
Ja, den fand ich ja nie. Also die sind auch alle für sich jetzt nicht so schlecht, ne? Also die kannst du dir eigentlich alle geben, das ist schon so. Das ist jetzt beileibe sind da keine schlechten Songs drauf, aber es ist für mich leider größtenteils ein bisschen beliebig. Vielleicht habe ich da jetzt auch nicht so das Ohr für diesen US-Death-Metal, dass sich das für mich halt viel auch gleich anhört, aber ja, so ist es nun mal leider. Also da ist nicht so ganz viel an, mir fehlt so ein richtiges Highlight, wo ich sagen würde, so jawohl, das ist der Song, den höre ich mir in 3 Jahren, wenn ich zufällig über das Album stolper, auch auf jeden Fall nochmal an, so. Das fehlt mir da leider, also vielleicht noch der Titeltrack, aber weiß ich nicht. Also auch da. Also, wie gesagt, bleibt leider nicht so ganz viel bei mir hängen. Deswegen bin ich da nicht so ganz euphorisch. Wie gesagt, nicht schlecht und für Genre-Fans bestimmt eine geile Sache. Du sagst es. Aber wenn ich das jetzt mal so in Relation setze zu den Platten, die wir beim vorletzten Mal besprochen haben, dann ist die auf jeden Fall für mich schwächer als die Docken tatsächlich. Und deswegen muss ich da leider 6 gepfählte Leichen für geben.
Hast du einen Anspieltipp für unsere Hörer?
Ich würde tatsächlich Well of Entrails nehmen, weil ich den, keine Ahnung, der hat mich irgendwie so ein bisschen aufhorchen lassen, so. Den fand ich irgendwie, der war so, der steht so schön in der Mitte und der hat mich nochmal so ein bisschen aufhorchen. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, das ist so ein kleines i-Tüpfelchen für mich. da drin.
Ja, ich hatte jetzt gar keinen Anspieltipp gegeben. Ist auch schwer, weil ich einiges empfehlen würde. Aber ja, dann sage ich einfach nochmal, weil es dieses schöne Video dazu gibt, hört euch einfach mal Rabbit Funeral an. Da macht man nichts mit falsch und hat ein schönes, geiles, klassisches Video.
Genau, also wie gesagt, für Genre-Fans sicherlich geil und mir ist auch klar, was die Band für eine Bedeutung hat und ich will es kein madig machen, ne? Aber für mich leider nicht so ganz das Highlight. Sorry.
Ja, schade.
Ja gut, man kann ja nicht mal alles, ne? Ja, mal das. Wollen wir gleich...
Ich würde sagen, könnten jetzt gleich den zweiten Song einspielen.
Genau.
Kurze Pipi-Pause machen und dann könnten wir über unsere zweite Band reden, über Baby Metal.
Genau, ihr hört jetzt, ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dadurch, dass ich ja mit Concepto angefangen habe, bringe ich das auch noch zu Ende. Zwei Songs haben wir noch von unserer EP und heute hört ihr von Concepto Destination Nightmare. Viel Spaß. Ja, das war Destination Nightmare von unserer EP Four Fingers von 2013 und ja, beim nächsten Mal gibt's dann den Titeltrack der EP und dann muss ich mir was anderes ausdenken.
Oder ihr müsst euch reformieren und eine neue Platte aufnehmen.
Ja genau, dann machen wir nochmal 4 Tracks. Wow. Zu viel mehr haben wir es nicht gebracht. Ich meine, ich könnte natürlich noch unsere erste EP hier reinspielen, aber da über die breiten wir mal den Mantel des Schweigens.
Ja, oder du machst einfach eine Solo-A-Cappella-Scheibe.
Ja, dann mache ich doch hier die ganze Zeit mit dir zusammen. Hier, wir machen doch hier schon immer schön A Cappella, wir beide. Muss nur noch einen finden, der da zu Gitarre spielt, dann wird das richtig, richtig schlecht. Ja, Mathis, wir reden jetzt über eine Band. Da warten bestimmt schon einige drauf, dass wir darüber reden. weil unsere Fans uns offensichtlich echt nicht so richtig gut leiden können oder eine Vorliebe haben für seltsame Auswüchse des Metal und ich hoffe mal aufs Zweite. Ne? Bitte?
Wenn die wüssten, was wir für Leidenschaften hegen.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest bei dem einen oder anderen die Zweitstimme jetzt für Baby Metal gegeben wurde, um uns zu ärgern. Ich möchte es
weit gefehlt.
Aber die haben sich irgendwann so zur Mitte der Abstimmung haben die sich durchgesetzt und sind dann auch da geblieben. Ne? Dann war ich wirklich war nur noch der Kampf um den zweiten Platz so.
Ja, also ich war auch ein bisschen überrascht, dass die halt Rennen gemacht haben, aber warum nicht? Ne? Wir reden über Baby Metal, The Other One. Wie schon erwähnte, im März, am 24. März erschienen wir Cooking Weine. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen was zu Baby Metal vorbereitet? Ja, soll ich ein paar Worte über die Band verlieren? Oder?
Ja, wir können uns dem mal nähern, weil tatsächlich ist die Geschichte ja doch relativ interessant von denen. Ohne jetzt so ganz in die Tiefe zu gehen, Mathis, wir müssen fürchtig über Kinderarbeit reden heute. Weil
bleibt wahrscheinlich nicht aus. Ne?
Die Band wurde 2010 gegründet und es ist tatsächlich eine Casting-Band. Also das ist, man denkt es, wenn man es sieht, aber es ist wirklich so von der Talentagentur Amuse aus Japan.
Relativ
und es wurde dort, zuerst irgendwie als so eine seltsame, was auch immer, eine Subgruppe sein soll von einer anderen Idol-Pop-Gruppe, nämlich Sakura Gakuin. Ich habe nicht reingehört, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht, aber ich verstehe halt so, dass die halt vorher auch zu der Truppe Sakura Gakuin gehört haben und dass die dann wiederum ausgewählt wurden, dann irgendwie diese Gruppe Baby Metal zu formieren. Also es ist halt eine gecastete Band.
Genau. Zur ursprünglichen Besetzung, also es ist ein bisschen witzig, weil die, wenn man an Baby Metal denkt, denkt man nur an diese drei Mädels, ne, die da rumhampeln. Die sind auch sicherlich die, um die es dabei geht. Es gibt allerdings auch noch eine Hintergrundband, die
Begleitband,
die Begleitband, die Kawaii Band. Die treten meistens irgendwie mit Corpse Paint oder Masken auf oder so. Es ist wohl so, dass das eine feste Band ist, bis auf den Gitarristen. Der rotiert wohl durch. Den teilen sich wohl mehrere. Das sind absolute Profimusiker. Die da spielen, das hörst du auch sofort, finde ich. Also die haben es richtig drauf, hier Drummer, Gitarristen und so. Das sind so Hired Guns halt, ne?
Ja, also handwerklich können die alle was, ne? Also ich meine, die Mädels wären jetzt auch nicht in der Band oder dafür ausgewählt worden, wenn die nicht singen könnten. Das ist nicht alles nur Autotune.
Genau. Das Genre, in dem die sich, also ich wollte ja noch bei den Mädels erstmal, genau, also die wurden gegründet, eine ist ja raus, ne? Wir haben bis 2018.
Ja, eine ist sicher raus. Ich hätte gleich nochmal zur Besetzung des aktuellen Albums was gesagt. Da ist nicht so ganz klar, was aus Momoko derzeit geworden ist, die noch zur aktuellen Besetzung zu gehören scheint. Aber tatsächlich Yui Mitsuno
ist 2018 ausgestiegen, ja.
Genau.
Auf jeden Fall, die zentrale Figur ist aber sicherlich Suzuka Nakamoto, die wohl aus Hiroshima stammt. Und die haben alle so Pseudonyme, ne? Also die heißt halt Su-Metal, dann gibt's Moa-Metal, Momo-Metal und ausgestiegen Yui-Metal.
Genau.
Und man merkt schon, da wird schon ziemlicher Fetz drum gemacht um dieses ganze Zeug. Aber irgendwie, finde ich, fehlt da so ein bisschen, die tun irgendwie immer so, als wäre da irgendwie so voll die Backstory hinter, aber irgendwie vermisse ich die. Also
das haben sie jetzt versucht, durch das aktuelle Album versucht man sich da so eine fiktive Geschichte zu geben.
Es gibt auch Comics wohl, ne?
Es gibt Comics, es wird halt so ein bisschen als Sci-Fi-Story aufgezogen, ich weiß nicht, ne? Was wir vielleicht noch sagen sollten, welchem Genre kann man Baby Metal zuordnen?
Diverse tatsächlich, ne? Es ist so ein krasser Gegensatz zwischen den Vocals und der Musik, ne? Also die Musik, die ist halt irgendwie so sehr viele verschiedene Metal-Genres, würde ich darin sehen. Erstmal klassischer Metal, sehr modern häufig.
Ja.
Viel so, ich würde sagen, Industrial drin. Dann hast du sicherlich Death- und Black-Metal-Elemente
ja, hier und so da mal in Songs, ne, kann man sagen, ja, aber bezeichnet offiziell wird das Ganze ja mittlerweile als sogenannter Kawaii-Metal.
Als Kawaii-Metal.
Auf Deutsch so viel mit so viel wie niedlich oder entzückend übersetzt werden kann,
ja, wie du schon gesagt hast. Ich habe übrigens gerade Quatsch erzählt. Die Begleitband heißt Kami-Band. Der Musikstil heißt Kawaii.
Ach so, du hast Kawaii-Band gesagt.
Ich habe Kawaii-Band gesagt, genau, da habe ich mich tatsächlich, also es ist eine Kawaii-Band und das heißt wohl so viel wie niedlich oder sowas, ne? Das ist so gesehen niedlicher Metal, also irgendwie eine Fusion von Metal und J-Pop, sagt die Wikipedia dazu. J-Pop bin ich absolut nicht bewandert, aber ich stelle es mir so vor wie die Vocals, nur mit auch noch schrecklicher Musik dabei.
So ein bisschen, ich meine auch so eine Floskel, die ich wahrscheinlich auch über den einen oder anderen Song verlieren würde. Der erinnert immer so ein bisschen, immer abgesehen teilweise, wenn die Gitarren hart werden, an Anime-Intro-Musik, ne?
Ja, genau. Also der Witz bei dieser ganzen Übung ist ja, dass die Lyrics zu größten Teilen halt gar nicht wohl zur Musik passen. Das spielt für uns aber auch in 50% mindestens gar keine Rolle, weil die halt einfach mal hart japanisch sind und man da nichts von versteht. Als ich jetzt Baby Metal wieder auf dem Plan hatte, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen was von denen im Schrank, weil die sind so ein kleiner Guilty Pleasure von mir. Ich fand die mal eine Zeit lang irgendwie witzig. So, und dann sind sie mir aber irgendwann auch relativ schnell wieder hart auf den Sack gegangen und dann habe ich das auch wieder sein lassen. Ich hatte da mal irgendwie so einen Anflug, ich habe mir da einiges irgendwie so an japanischen Bands reingetan, aus anderen Genres auch, irgendwie Boris und so was hatte ich mir dann auch reingefahren und da waren die halt auch dabei. Und ich fand halt immer eine Zeit lang so diese Mischung aus diesem IBM-Techno-mäßigen mit Metal, das fand ich irgendwie gut. Und Female Fronted ist ja sowieso mein Ding, von daher fand ich das eigentlich ganz geil.
Ja, aber beides kriegst du halt, ne? Das auch relativ handwerklich ziemlich gut gemacht, ne? Als Profimusiker.
Ja, ist mir allerdings dann auch, wie gesagt, irgendwann relativ schnell auf den Sack gegangen, dann habe ich es auch wieder weggetan. Vielleicht noch irgendwie so ein paar Worte, genau. Also ich hatte ja gerade gesagt, irgendwie man versteht die Lyrics nicht. Tatsächlich war ich der Meinung, bis ich jetzt mir das Album reingedampft habe mehrmals, dass die eigentlich nur japanisch singen, dem ist mitnichten so.
Also, ja, aber der englische Anteil hält sich da meistens auf so vereinzelte Textzeilen bis hin zu vereinzelten Worten beschränkt. Ja,
tatsächlich bei dem Album sind ein paar Strophen komplett englisch und vor allen Dingen sind einige Titel englisch, einige Songtitel und auch gar nicht mal so wenig. Und hättest du mich vorher gefragt, auf welcher Sprache singen die, hätte ich gesagt, ja, komplett japanisch. So. Ich habe mir die alten Alben jetzt nicht nochmal angeguckt, ich kann mich nicht an einen einzigen englischen Titel da erinnern. Also der so Karate und sowas hatten die ja, war ja so der Hit, ne?
Ja gut, ich meine aber das Vorgängeralbum hieß ja schon Metal Galaxy.
Ja, stimmt. Und die hatten ja immer, wie hieß der, irgendwie Gimme Chocolate oder sowas?
Also die hatten immer mal so ein paar englische Sachen auch mit drin. Also
jetzt, ja, klar.
Aber ich glaube trotzdem ist es nicht falsch zu sagen, dass ein Großteil der Musik die Lyrics auf Japanisch stattfinden.
Ja. Genau, ich will jetzt gar nicht so ganz viel zu der Story verlieren. Vielleicht, also wie gesagt, 2018 ist das eine Mädel da ausgestiegen, die Yui, wie hieß die? Ja, Yui Mitsuno, wurde dann ersetzt. Tatsächlich spielen die beiden, die nicht Su-Metal sind, also nicht so Suka, spielen aber auch nicht so eine Rolle, weil sie ist eigentlich die Einzige, die Solo singt und die anderen beiden, die singen eigentlich immer nur Backings, beziehungsweise immer nur im Duett, wenn irgendwas ist. Also sie ist da schon so der Star, ne?
Ja, machen aber auch halt als Tänzerin ihren Job, das ist ja dann...
Ja, klar, das ist ja auch das Allerwichtigste.
Wichtige in der Performance, ne? Ja. Interessant dabei ist jetzt, dass zur Besetzung des Albums tatsächlich nur Suzuka Nakamoto und Moa Kikuchi gehören. Hier ist Momo Metal gar nicht mit aufgeführt, sondern nur diverse andere Studiomusiker. Ich hatte aber jetzt nichts über einen Ausstieg gelesen. Ich hatte es mal so kurz recherchiert, habe da nichts finden können. Auf Wikipedia wird Momo Metal noch als aktueller Bandbestandteil gelistet. Also kann man jetzt nur mutmaßen über die Gründe, ob die da gar nicht zu hören ist, ob die unter die Studiomusiker dann fällt, ob sie ausgestiegen ist. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass die nicht ausgestiegen ist, dass irgendwie das ganze Konzept der Band wohl irgendwie nochmal so ein bisschen überarbeitet werden soll und aber die wohl auf jeden Fall noch Mitglied ist. Keine Ahnung.
Das könnte ja sein. Aber sie war halt nicht mehr aufgelistet. Das ist mir halt aufgefallen vorher als in dieser Dreierbesetzung gelistet und dann zur aktuellen Besetzung der Aufnahme halt nicht mehr mit aufgeführt. Ja. Das fand ich jetzt so mal bemerkenswert zu erwähnen.
Genau, sehr witzig finde ich, Die Su Nakamoto, die absolute Hauptperson, die hat morgen, also am 20. Dezember hat die Geburtstag und wird 26. Mittlerweile darf sie also auf ihre eigenen Konzerte gehen. Das war am Anfang, als die Band gegründet wurde, nämlich nicht so. Es gibt ja diese Anekdote, die waren irgendwie 11 oder so, als die Band gegründet wurde, ne? Oder irgendwas zwischen 11 und 15 oder so, also echt wirklich noch Kinder. Und ja, dass die wohl teilweise nicht mal, also da brauchten sie mal irgendwelche Sondergenehmigungen, um da überhaupt irgendwie bis 22 Uhr auf irgendwelchen Konzerten rumhängen zu dürfen. Ja, dann ist noch eine kleine Traurigkeit. Am 13. Dezember 2017, am 5. Januar 2018, ist der Gitarrist Mikio Fujioka, oh Gott, japanische Namen, der ist gestürzt am 30. Dezember so und dann am 5. Januar 2018 gestorben mit nur 36 Jahren. Ja, das, ja, wie gesagt, aber die waren, also die nimmt man halt auch nicht wahr, ne? Diese Background-Band, ne? Das ist leider so.
Ja, auch bewusst markiert, die sollen halt nicht im Vordergrund stehen.
Ja, genau. Eine Sache noch, bevor wir jetzt zum Album kommen, Mathis, wir hatten, du erinnerst dich vielleicht noch an unsere Manowar-Folge, wo ich gesagt hatte, dass Manowar mit diesem Sign of the Hammer Handzeichen relativ outstanding sind in der Metal-Szene. Jetzt haben wir jemanden gefunden, der so eine Scheiße auch etabliert hat. Die haben nämlich diesen komischen Fuchs, falls du das schon mal gesehen hast. Im Prinzip so eine verkackte Pommesgabel. Also die, ja, den Schweigefuchs, ne? Den kennst du ja, ne? Also so ja, wie Anfänger halt gerne auch mal die Pommesgabel machen, ne?
Das, ja, ist das nicht tatsächlich sogar irgendwie teilweise das Symbol irgendwie für irgendeine nicht terroristische Gruppe, aber irgendeine so eine rechte Gruppe irgendwie, die irgendwas mit Wölfen, ich weiß nicht.
Ach ja, das
tut mir. Ich habe irgendwie sowas gelesen.
Ja, kann sein, aber
kann auch sein, dass ich jetzt hier kompletten Unsinn erzähle. Also ich kenne es auch als Flüsterfuchs.
Also das Fuchs, dieses Zeichen, also dieser Fuchs, den die halt als Handzeichen verwenden, heißt auf Japanisch Kitsune. Und das, oder Kitsune, keine Ahnung, auf jeden Fall das verwenden die. Auf jeden Fall als anstelle der Pommesgabel sozusagen. Ja, kommen wir zum Album The Other One. Du hattest die meisten Facts eigentlich schon genannt dazu. Wir haben 10 Songs hierbei. Ja, was kann man sagen? Also wir starten mit Metal Kingdom. Dazu gab es auch ein Musikvideo.
Also nicht nur dazu. Die hatten ja einige Tracks vorab released, ne? Und der erste, den sie mal rausgehauen haben. Ja,
fast alle, wenn man ehrlich ist.
Die Hälfte, ne? Mhm. Der stammte auch schon aus Oktober 2022.
Ja, genau.
Die sind gestartet mit Divine Attack Shingeki.
Ja, genau. Metal Kingdom ist der erste halt und ja, was sagen wir dazu? Also ich finde, tatsächlich ist das schon so ziemlich das Highlight. Also der steht da schon ganz gut da, wo der steht. Der ist in den, in der Strophe ist der eher ruhig gehalten. Im Refrain haben wir dann mal ein bisschen mehr Gitarren so. Und das Ganze ist eher im Mittempo. Und wir haben so ein bisschen, ja, wir haben halt eigentlich immer so Chöre, beziehungsweise die Backing-Vocals da hinten drin, die sehr typisch sind, finde ich, für Baby-Metal. Also,
ja, auf jeden Fall. Ja,
das eigentlich fast immer in fast jedem Song. Also wie gesagt, also eher mit Tempo das ganze Ding. Das Video dazu vielleicht nochmal hervorgehoben, das ist halt wie alles, was Baby-Metal an Videos macht, ist halt eine Choreo, ne, komplett durchchoreografiert. Da eiern die dann irgendwie mit so komischen mit so Lanzen und so einem Blödsinn irgendwie durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung. Also die Videos, die haben halt einfach auch keinen Sinn.
Ne? Ja, es geht. Ne? Also das Album hat ja schon angeblich eine Art Konzept und bei dem wohl jeder Song, also es geht so um Parallelwelten und über so eine alternative Geschichte der Band und jeder Song steht wohl für eine dieser bestimmten Parallelwelten. Das ist das, was ich hier so der Plattenbeschreibung entnommen habe. Inwiefern das wirklich Sinn macht, keine Ahnung. Dafür habe ich zu wenig von den Titeln verstanden, aber das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt.
Was wir gerade voll verkackt haben, Mattes, wir haben gar nicht über das Cover geredet, weil das ist nämlich hier tatsächlich gar nicht mal so ohne.
Nee, das ist nicht so ohne, aber es ist auch absolut schwer zu beschreiben.
Ja, aber ja, lass uns das mal ganz kurz nachschieben, weil jetzt habe ich schon den ersten Song hier schon gedroppt, aber
du warst auch nicht aufzuhalten.
Was ich richtig spannend finde, ist, das ist ja schwarz-weiß gehalten, das Cover.
Grautönen vor allem, ne? Nicht nur schwarz-weiß, sondern diese Grautöne spielen eine große Rolle.
Und wenn man nicht ganz genau hinguckt, siehst du den Bandnamen nicht da drauf, ne?
Nee, also, aber zentral siehst du halt so eine Form und das ist genau. Halt die Form des Bandlogos.
Genau, aber das ist auch wirklich nur die Form des Bandlogos. Das musst du dir da rein interpretieren. Wenn dir nicht jemand sagt, das ist von Baby Metal, du hast eigentlich keine Chance, das rauszufinden. Du siehst nur so ein Gekrissel irgendwie, ne? Also schwarzer Hintergrund, davor dann irgendwie so ein graues, so graue Linien, so sieht so ein bisschen aus, so White Noise-mäßig fast schon. Ja. Und diese Linien und Striche, die nehmen halt so in der Mitte eben so ein bisschen, da ballen die sich so in Form von dem Bandlogo halt. Aber da steht auf keinen Fall Baby Metal, also auch nicht mit der Lupe.
Nee, steht es da ist halt nicht. Nur die Form, das ist
genau,
nur die Form
des Bandlogos. Das sind die äußeren Umrisse nur davon. Mhm. Und da drüber steht dann dafür umso deutlicher lesbar und extrem zentral The Other One, also der
der Titel weiß. Ja.
Ich muss sagen, finde ich brutal geil.
Es sieht cool aus. Vor allen Dingen, was ich so bemerkenswert an dem Cover finde, ich hatte versucht, das zu beschreiben. Das fällt mir unheimlich schwer, das so in Worte zu packen. Aber es ist auch nicht richtig zu sagen, das ist einfach nur so pures Chaos oder Gekritzel. Weil wenn du das so ganz anschaust, es gibt natürlich viele Linien, die so ein bisschen wir aussehen da drin. Ja. Aber alles in allem, wenn du das so guckst, das sieht so ein bisschen tatsächlich aus. Und das passt auch so ein bisschen zur Beschreibung, worum es in einem Album geht. Fast so ein bisschen wie so die Struktur einer virtuellen Welt.
Ja, könntest du recht haben, ja. Also ich muss mein brutal geil gerade mal ein bisschen relativieren. Ich finde nicht, dass das Albumcover brutal geil aussieht. Ich finde die Cojones brutal geil, einfach mal nicht den Bandnamen da drauf zu schreiben. Und das bei einer Band wie Baby Metal, die kommerzieller nicht sein könnte, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Und das finde ich schon echt mutig. Also dafür auf jeden Fall Hut ab. Sozusagen. Also, das ist ja, weißt du, Metallica hatten auf ihrem Black-Album immerhin noch ihren Bandnamen stehen.
Mhm.
So, ne? Und hier, also wie gesagt, du hast keine Chance. Du hast keine Chance zu wissen, von wem die Platte ist, wenn du nicht, wenn du nicht kennst, wenn du nicht vorher warst.
Aber auch abseits davon, also ich finde, das Cover hat irgendwie was, ne? Ich kann ja nicht genau sagen, was es ist, aber.
Ja, es ist nicht das beste Cover aller Zeiten. Es ist okay, es erfüllt seinen Zweck, ja. Genau, ersten Song hatten wir gerade schon, kommen wir zum zweiten. Divine Attack. ziemlich techno am Anfang, ne?
Ja.
Viel Synthes, ein bisschen schneller im Verlauf, so. Ja, und auch einigermaßen austauschbar. Finde ich. Also,
es geht. Also, ich meine, war die erste Vorab-Single vielleicht auch gar keine so schlechte Wahl gewesen. Ich finde, der ist halt ziemlich flott unterwegs im Gegensatz zum ersten Song. Ne,
ja, der ist deutlich schneller.
Der Refrain selber ist natürlich auch gewohnt catchy. Also, der ist gar nicht mehr so austauschbar. Den hast du schnell im Ohr so. Ne, da ist ziemlich schnell klar, welcher Song da gerade gespielt wird. Und instrumental steht natürlich mal abseits des Techno-Beats das Ganze dann auch wieder so einen krassen Kontrast. Ne? Du hast natürlich manchmal auf diese extrem harten, bratenden Gitarren so dabei und dazu dann dieser weiche Gesang. Ne? Also ich finde, der macht auf seine Art schon so ein bisschen Bock, aber das ist halt wie bei Baby Metal üblich. Du musst ja allgemein mit diesen EDM-Elementen auch was anfangen können. Ne? Wenn du da sagst, so, das kannst du gar nicht haben, dieses Elektro-Zeugs dazwischen, sondern brauchst du die Band im Prinzip gar nicht anhören. Da tust du dir dann keinen Gefallen mit. Ne? Da muss man da wissen, so, das ist halt so, das ist halt die Art Musik, die sie machen. Die sie machen halt, dieser Kawaii-Metal.
Ja, du hast gerade gesagt, geht gut ins Ohr, so, ne? Ich finde, der nächste, der geht auch gut ins Ohr und ich wünschte, er würde es nicht tun. Boah.
Ja.
Ey, Mirror, Mirror, ne? Ey. Ja. Also, ich meine, man kann ja über Baby-Metal und den Gesang sagen, was man will, ne? Aber der Anfang von dem Song, ne? Wenn die anfängt zu singen, das ist einfach nur Ohrenkrebs, ehrlich. Also, das ist sowas von hoch und piepsig und dann versteht man den Scheiß auch noch, weil das auf einmal Englisch ist, das erste Mal, meine ich, auf der Platte hier. Also, wenn ich es vorher nicht überhört habe. Und, ich finde es furchtbar, echt. Ja, also
finde ich nicht. Das war so für mich auf jeden Fall ein What the fuck-Moment. Aber ich muss sagen, spätestens, wo ich den Song das zweite Mal gehört hatte, dachte ich irgendwie, irgendwie schon cool. Und vor allen Dingen finde ich den instrumental auch wieder ziemlich hart.
Der wird teilweise ein bisschen besser, ne? Aber der Anfang,
ist wie so eine Modern-Metal-Hymne fast, ne? Also der knallt schon richtig gut von den Gitarren her. Und auch allein durch den Refrain, ich finde den relativ abwechslungsreich. Das ist ein Song, der bleibt auch auf Anhieb hängen, ne? Allein schon wegen diesen Lyrics und wie die Vocals gesungen sind. Auch so ganz anders, ne, von der Stimme her so als die anderen Songs. Also fällt auch so ein bisschen drüber und steht so auch komplett für sich. würde ich sagen.
Ja, also er ist catchy, da bin ich bei dir. Er ist ein bisschen Death Metal-lastig, finde ich. Es ist ultra viel Synth drin. Ja, und aber ich finde, also wie gesagt, dieser Anfang, ey, wenn die Vocals da einsetzen, da, boah, da möchte ich mir am liebsten die Dinger aus den Ohren reißen und die wegschmeißen. Echt, da ist ja furchtbar. Ey, wirklich schrecklich, ey. Also ja, es wird, wie gesagt, es wird ein bisschen besser so. Also, ja, egal, lassen wir das. Kommen wir zum nächsten. Ach so, ist dir übrigens mal aufgefallen, dass die irgendwie so gefühlt irgendwie jeden vierten Titel, und das ist wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern Absicht, komplett in Großbuchstaben schreiben?
Also, ja, hier und da mal, ne? Ich weiß nicht, ob da ein System hintersteckt,
also,
aber so.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich vermute es fast, weil das ist wirklich konsequent. Also der erste ist Metal Kingdom, ist komplett in Großbuchstaben. Dann die beiden nächsten jetzt, inklusive Mirror Mirror nicht. Und jetzt Maya, der vierte, der ist wieder komplett in Großbuchstaben geschrieben. Auch zum Teil Englisch, ziemlich eingängig, haben sie so Say-My-Name-Passagen drin, die so ein bisschen hängen bleiben irgendwie. Und was mir aufgefallen ist, es sind ein bisschen weniger Synthies als in den anderen oder in dem Song davor vor allen Dingen. Und es sind ein paar echt nette Breaks drin. Also so richtig.
Ja, ich weiß nicht, also die haben mir zum Beispiel teilweise gar nicht gefallen, muss ich sagen, weil ich die so deplatziert fand. Also echt? Mir hat hingegen mehr so das Riffgewitter am Anfang ziemlich gut gefallen. Naja, ich fand das irgendwie auch wieder witzig, dass du da auf einmal beattechnisch kurz nach diesen Nackenbrechern dann auf einmal in der elektronischen Tanzbar wieder stehst, ne? Ich meine, wie gesagt, muss man natürlich ein bisschen was für übrig haben durch die stilistische Nähe zum Pop und mit Elektro, ne, die bei Baby Metal halt als bekannt vorausgesetzt werden. Ja, der Refrain hat wieder typisch Anime-Intro-Vibes, ne? Aber das kannst du ja fast jeden Song von denen sagen. Und ja, wie gesagt, hier und da so auch Chorversatzstücke gerade durch die Breaks, aber die haben, wie gesagt, die fand ich komplett deplatziert. Vom Timing her haben die mir überhaupt
echt nicht
gefallen.
Fand ich voll gut.
Ich habe generell nichts gegen Breaks. Aber ich muss sagen, da hatte ich jedes Mal und auch immer wieder, wenn ich einen Song höre, denke ich immer gerade irgendwie Mr. Kopfhörer rausgerutscht oder sowas. Weiß ich nicht.
Echt? Ich fand die voll super. Ja. Ich fand die genau richtig. Aber
ich fand die komplett unpassend. Also einfach, weil die so komplett nicht stimmig sind. Ne? Ich weiß nicht, ob das genau auch die Intention war, sowas dann mit reinzubringen. Aber das ist irgendwie so komplett gegen mein persönliches Rhythmusgefühl.
Krass. Ich fand die voll super. Egal. Kommen wir zum nächsten. Time Wave, wieder klein geschrieben. Ja, wir haben wieder viel Synth, ein bisschen Lo-Fi-Effekte auf den Vocals hier und da. In den Strophen ist sehr, sehr wenig instrumentiert, also fast a cappella, also nicht wirklich, aber ne, so geht so ein bisschen in die Richtung.
Ja, vor allen Dingen haben die es hier wieder mit den Disco-Beats komplett auf die Spitze getrieben, finde ich.
Genau, und wir haben wieder so Disco-Beats, ja, aber so ohne Ende, ja. Ja. Also extrem, wie gesagt, viel Synth, Lo-Fi-Effekte, also komplett Techno eigentlich.
Ja.
Richtig, richtig Techno.
Ich meine, wie fast jeder Song bleibt er auf seine Art und Weise auch wieder gut hängen, weil er in sich wieder so einfach so catchy ist, ne? Aber trotzdem muss ich ganz klar sagen, also Time Wave ist nicht mein Highlight auf dieser Scheibe.
Nee, bei mir auch absolut nicht. Also ist eher ein Tiefpunkt auf der Platte und das auf einer Platte, die von Tiefpunkten durchsetzt ist. Aber lassen wir das. Wir haben sechster Track, Believing. Ja, wir haben tiefe Gitarren mit elektronisch verzerrter Stimme. Wir haben sehr, sehr viel Synth wieder. Das ganze Ding finde ich persönlich ein bisschen langweilig, so, also ein bisschen austauschbar. Auch wieder relativ viel englische Lyrics für Baby-Metal-Verhältnisse. Mhm. Ja, und es ist halt auch wieder Techno, so, ne? Also
ich finde, hier ist wieder so ein Kontrast, der sich so ein bisschen fast über das gesamte Album zieht. Ich finde, du hast wieder einen relativ harten Anfang, sogar so ein paar verzerrte Stimmen dann drin, ne? Und alles geht dann so ein Weilchen so diese Richtung und dann hast du so einen kleinen Knall und auf einmal bist du in so einem komplett honigsüßen, klebrigen Refrain.
Ja, furchtbar.
Ne? Also der ist schon fast so ein bisschen drüber, aber insgesamt finde ich, noch durch die Instrumentierung rettet sich für mich der Song nur so gerade über die Ziellinie, da ich nicht gesagt habe, das ist ein Ausfall für mich, aber hat auch stärkere Songs, die Platte, also auch nicht mein Highlight.
Ja, also es ist Licht da, aber ich finde ganz, ganz viel Schatten, da komme ich aber gleich in meinem Fazit erstmal zu. Mhm. Jetzt fast schon ein bisschen ironisch, Track 7 Metalism, der hat ja nun mal mit Metal so ungefähr gar nichts zu tun.
Ja, obwohl, ich weiß nicht, ob es stimmt, dafür habe ich zu wenig vom Song verstanden und das glaube ich auch weitestgehend auf Japanisch. es ist, glaube ich, ein Loblied auf dem Metal Solid sein, aber genau wie du sagst, ne, das ist irgendwie das Gegenteil. Also das ist nur so
Techno.
Das ist der unmetallischste Song, der auf dieser ganzen Scheibe ist. Da haben die ganz, ganz, aber ganz tief in die Elektrokiste gekramt. Ja, ne?
aber wirklich, aber noch schlimmer als bei den davor.
Und also, auch bei den Stimmen, ne, so mit dem Verzerrer irgendwie drin, da ist eine krasse Verzerrung drin, du hast diesen obskuren Refrain, so, und die Klänge, ich weiß nicht, also das ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ich fand die teilweise sogar so ein bisschen orientalisch. Da drin, wenn du nochmal
so. Ja, habe ich hier und da auch so den Eindruck gehabt. Ja. Ja. Also wenn ich mir das jetzt hier so angucke, so die Trackliste hier so auf dieser und dann sehe ich hier so zwischen Maya und Metalism wird es immer elektronischer. Vielleicht ist das auch tatsächlich Sinn der ganzen Übung, weil ich finde, es geht jetzt in Track 8 in Monochrome wieder ein bisschen zurück. Also, ne, es ist.
Nicht nur ein bisschen zurück, also ich finde, der ist auch schon wieder ziemlich anders, ne?
Ja, so. Der ist, genau, also da sind sie jetzt nämlich raus, weil Metalism war nämlich der vorletzte Song, der komplett in Großbuchstaben geschrieben wird. Ich erkenne da ein System, Mathis. Track 1, 4, 7 und 10 sind groß geschrieben. Da sind jeweils zwei Songs zwischen. Das kann doch kein Zufall sein. Das kann doch kein Zufall sein. Nein, das ist nicht, das ist kein Zufall. Das ist mit Sicherheit irgendwie so ein Konzeptscheiß, den wir nicht verstehen, weil wir Muggels sind oder so, keine Ahnung. Also Monochrome war auch einer der Songs, die vorab released wurden mit Video und so typische, also hier ho-ho-ho Zeugs drin, ne? So dieses total typische Baby-Metal-Core-mäßige Knödel da drin. Ich finde den Song ganz gut, also ist einer der besseren auf der Platte, aber auch ziemlich Standard, finde ich, für Baby-Metal.
Ich muss sagen, also mir hat der Song wirklich ziemlich gut gefallen, gerade so was das Instrumentale angeht. Was mich auch so überzeugt hat an dem Song ist, dass der Song so eine gewisse Traurigkeit ausstrahlt. Ne? Du hast ja gerade auch so, ist in der Platte, liegt auch so eine gewisse Melancholie, aber dazu werde ich gleich noch was sagen. Auf jeden Fall, diese Stimmung trägt sich auch so gut über den ganzen Song hinweg. Ne? Und insgesamt finde ich auch bei Monochrome, der birgt für mich so ein bisschen das Potenzial, auch mit der stärkste Song der Scheibe zu sein. Ob er ist, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber der hat mich schon, vielleicht jetzt auch nicht beim ersten Hören, aber spätestens beim zweiten, dritten Mal schon so ein bisschen angezogen und doch, das ist so ein kleines Highlight auf jeden Fall für mich.
Ja, also der gehört für mich auch zu den besseren, was man jetzt nur wirklich vom 9. von Light and Darkness überhaupt nicht sagen kann, das ist für mich ein gefälliger Schlager. Das ist ein Totalausfall, finde ich, den hätte man sich komplett sparen können.
Gehe ich mit,
Also das ist wirklich so das Übelste vom Üblen, was man da so als Kawaii-Band machen kann.
Das ist, weiß ich nicht, ob man das so drastisch ausdrücken muss, aber ich finde,
dem halt fehlt halt so ein bisschen überflüssig.
Dem fehlt halt so ein bisschen die Eingängigkeit der anderen überall, wo andere Songs, sag ich mal, durch so gewisse eingängige Momente gepunktet haben, vermisse ich die ja komplett. Dem Song fehlt in jeglicher Hinsicht irgendwie der besondere Moment, der den irgendwie, finde ich, so für mich nachhaltig macht, dass er mir irgendwie hängen bleibt oder so. Weiß ich nicht, hätte auch besser ein Bonustrack sein können oder so. Ich hätte den absolut nicht vermisst, wenn der nicht auf der Tracklist gestanden hätte. Der plätschert einfach nur so vor sich hin. Ne?
Tatsächlich muss ich sagen, der letzte Track 10, The Legend, ist ziemlich getragen. Wir haben ein bisschen Saxophon drin, spannenderweise.
Ja, ich konnte es nicht genau einordnen, aber ja, könnte passen, ja.
Ja, und auch so ein ziemlich sehnsüchtiges Saxophon. Das ganze Ding ist so ein bisschen balladesk und gefällt mir ziemlich gut. Finde ich einen sehr, sehr guten Abschluss eigentlich für das Album. Wie auch eher eins der Highlights da drauf tatsächlich.
Für mich tatsächlich nicht. Also ich finde, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Das ist im Großen und Ganzen eher so ein ruhigerer Song. Ich finde ihn in sich jetzt auch nicht komplett schlecht oder so. Also auf jeden Fall stärker als Light and Darkness. Aber ich finde, dem fehlen auch so ein paar Stärken der anderen Tracks und ich weiß nicht, der besondere Moment in dem Song, ich bin nicht komplett überzeugt. Also das ist jetzt kein Totalausfall oder so, aber weiß ich
aber
nicht.
Aber Mathis, ich bin von der Platte nicht überzeugt, ne? Also und ich finde jetzt so auf dem niedrigen Niveau finde ich den ganz okay. So, ich gehe mal zum Fazit über, wenn du nichts dagegen hast. Also ich bin großer Fan von Metal Kingdom, von dem Opener-Track. Den finde ich ziemlich gut. Und danach kommt für mich nur noch Murks. Tut mir leid. Also ich finde, vielleicht bis auf Monochrome noch mal so als kleine Ausnahme da drin, brauche ich davon nix. Also von der Platte Metal Kingdom und Monochrome reicht mir komplett zum Glücklichsein. Da habe ich meine quietschi, quatschi, Blödmann-Dröhnung für ein Jahr wieder drin und bin happy, dass ich so ein großer Baby-Metal-Fan bin, und dann reicht mir dann. Mhm. Ich weiß nicht, also ich meine, als ich Baby-Metal das erste Mal damit konfrontiert wurde, das ist wirklich lange her, also keine Ahnung, so 2016, vielleicht sogar noch davor, und da waren das ja wirklich noch kleine Kinder, und da habe ich mir gedacht so, oh mein Gott, ey, was für ein Pedo-Onkel musst du denn sein, um darauf zu stehen? Ja, ist doch so. Und hab das allein deswegen schon abgelehnt, weil ich das einfach irgendwie scheiße finde. Also da irgendwie so junge Mädchen da so zu verheizen, ey, keine Ahnung. Also, und das ist auch ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen. Die Mädels, die hatten null und nichts mit Metal zu tun. Man hat die da reingecastet, man hat ihnen da Profimusiker hingestellt, die die Songs schreiben die ja höchstwahrscheinlich auch nicht selber, also kann ich mir beileibe nicht vorstellen. Mittlerweile will sich jeder Hans und Franz, der irgendwie Rang und Namen hat, will sich mit Baby Metal ablichten lassen.
Ja, war ja auch schon krass. Hier, auch im Metal-Bereich, ne? Ich meine, gibt einen Song zusammen mit Rob Halford, die war mit Sabaton auf Tour.
Genau. Ne? Also jeder Heini muss irgendwie ein Duett mit denen machen mittlerweile. Okay, Rob Halford ist jetzt kein Heini, Entschuldigung, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also Korn haben irgendwie mit denen kooperiert und keine Ahnung, also ja, keine Ahnung. Also, ich finde, die waren mal so bei dem, hier bei der Metal Resistance, da waren die noch irgendwie spannend. Da waren die noch irgendwie aggro, also es war das zweite Album, und vielleicht bei dem ersten sogar noch ein bisschen mehr. Ich bin mit dem zweiten Album 2016, ja, da, also das war so die Zeit, als ich das erste Mal gehört habe, fand ich die ganz. Ja, die sind halt Metal gewesen, so. Ne? Also, wie gesagt, man kann darüber streiten, ob man da irgendwie 15-Jährige oder wie alt auch immer die da waren zu dem Zeitpunkt da irgendwie so verbrauchen muss. Auf der anderen Seite, das war musikalisch in Ordnung, und mir geht das jetzt komplett ab. Bei der aktuellen Platte, wie gesagt, Metal Kingdom, nett. Die Videos sind immer super produziert, wie alles bei Baby Metal super produziert ist. Also gegen die Produktion kannst du nie irgendwas sagen, weil es halt, da steckt halt auch Geld drin, ne? Wobei mir fällt gerade ein, ist dir das auch so gegangen oder kam nur mir das so vor, dass die Pausen zwischen den Songs unfassbar lang sind?
Ich weiß nicht, ob die jetzt länger waren irgendwie als auf den anderen Alben. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist jetzt nicht so, die Songs ineinander übergehen in keinster Weise, ne?
Also ich habe immer aufs Handy geguckt und dachte, fuck, habe ich die Internetverbindung verloren oder so? Und dann fing der dann doch immer, also immer irgendwie so was ganz Stranges, so 8 Sekunden Stille, so, wo denkst du, was geht ab? Ja,
man kann es vielleicht als relativ lang bezeichnen, ja, das kann schon sein.
Ja, also wie gesagt, ich brauch's nicht. Ich hab's jetzt mir, keine Ahnung, 10 Mal angehört oder so. Ich glaube, ich höre nie wieder Baby Metal, wenn ihr mich nicht dazu zwingt, liebe Hörer. Ja, vielleicht, wie gesagt, Metal Kingdom und Monochrome kann man sich geben. Die Videos kann man sich eh mal geben. Die sind cool gemacht, ist alles gut gemacht. Ganz ehrlich, wenn ich Autopsy eine 7 gegeben habe, dann gebe ich denen hier eine 5. So, in der 6 habe ich den gegeben, dann kriegen die eine 4. So, bam. 4 auf die Fresse.
Deine Meinung. Ja, also ich habe eine ganz andere Meinung zu dem Album, schätze ich, von dem, was du jetzt hier gerade so vom Stapel gelassen hast. Ich fange einfach mal an. So, ich finde, im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen ist The Other One eine Platte, die kommt erschreckend weniger fröhlich daher als so vorherige Veröffentlichungen. Ich kann jetzt wenig zum Galaxy sagen. Da kann ich auch so die ersten Outputs, glaube ich, ein bisschen besser. Ich finde, manche Songs, gerade wie man es auch im Monochrome gemerkt hat, aber nicht nur da, wirken so ein bisschen melancholisch, und du hast eine relativ dunkle Klangfarbe. Vielleicht auch durch den verstärkten Einsatz von EDM-Elementen, aber nicht auf so eine poppig-fröhliche Art, sondern es wirkt alles so ein bisschen schwermütiger. Produktionstechnisch ist das natürlich immer noch fett, ne? Genau wie du gesagt hast, das ist immer alles so ein bisschen auf Hochglanz getrimmt, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen. Ne? Das sind einfach dicke Produktionen, die da hast, und das soll auch gewollt so klingen. Ja, thematisch haben wir ja kurz schon gesagt, ne, es geht hier halt um irgendwie so Parallelwelten, kann ich jetzt wenig zu sagen, auch aufgrund des Japanischen, ob es jetzt tatsächlich wirklich eine Bewandtnis hat, dass das ein Konzeptalbum ist, das, glaube ich, spielt ja keine Rolle für unsere Ohren. Wie gesagt, mit dem Großteil des Textes kannst du eh nichts anfangen, zumindest hierzulande nicht. Was ich vielleicht sagen würde über das Werk, dementsprechend, dadurch, dass das so ein bisschen dunkler für mich klingt, ist es vielleicht so ihr reifestes Album. ich meine, es ist auch kein Wunder, wenn man halt früh angefangen hat und jetzt die Mädels teilweise auch noch anfangen, Songs teilweise selber zu schreiben, dann lach nicht. Hier sind die ersten Songs drauf, die Suzuka komplett alleine geschrieben hat, zumindest angeblich. Ob es wirklich so war, weiß ich nicht.
In dem Sinne, jetzt, wenn man 26 wird, kann man auch reif werden. Entschuldigung.
Nein, aber ein Werk, ein musikalisches Werk kann ja reifer
werden als
ein
anderes.
Wenn du anfängst, sag ich mal so, Künstler entdecken ja oft eher so in ihrer Spätphase, wobei hier ein bisschen zu früh ist, von Spätphase zu reden, aber du weißt ja nicht, wie lange so ein Casting-Projekt Bestand hat, ne? Die Lebenszeit auch noch von der Casting-Band sind ja jetzt mitunter nicht so wie bei Motorhead oder Iron Maiden, dass die da mit 70 wahrscheinlich wieder zusammen auf der Bühne stehen und Tanzchoreografien machen. Deswegen kann man den vielleicht so benennen, auch wenn du es belächeln magst, würde ich es trotzdem mal so als reifes Werk der Band bezeichnen, gerade dadurch, dass man auch anfängt, selber Songs zu schreiben oder dass es den Mädels teilweise zugetraut wird, das machen zu dürfen. Ja, ich finde, für das, was das ist, ist es nicht schlecht gemacht. Mir haben andere Outputs auch schon relativ gut gefallen. Es hört sich manchmal relativ schnell tot. Und ich bin jetzt auch dankbar, dass wir das soweit durchhaben. Weil mir kam es jetzt auch zuletzt schon mit dem letzten Durchlauf so ein bisschen wieder die Ohren raus. Da konnte ich die neue Autopsie teilweise wirklich ein bisschen besser hören. Und die wird wahrscheinlich auch noch nachhaltig ein bisschen öfter noch über meinen Plattenteller hier rotieren. Ja, ansonsten hat mir schon im Großteil der Songs irgendwo immer etwas gefallen, wo ich sage, das fand ich gut gemacht. Das hatte ein gewisses Alleinstellungsmerkmal rausgefallen. Für mich ist total so ein bisschen der vorletzte Song, weil ich den komplett irrelevant fand. Den letzten Song fand ich im Vergleich zu den anderen Sachen auch noch nicht so stark. Also den habe ich mir zumindest nicht so schon hören können wie den Rest der Platte. Insgesamt finde ich das Album relativ stark, also stärker, als ich es erwartet hätte, weil viel erwartet hatte ich nicht. Ich hatte wie du die Band von vor ein paar Jahren mehr so im Hinterkopf, eine Zeit lang mal ganz gerne gehört, ein paar Hits gehabt, die ich ganz cool fand, aber ich hatte mir im Vorfeld nicht allzu viel davon versprochen. Ich muss sagen, im Nachgang, ich bin jetzt nicht traurig, dass ich das Album öfter mal jetzt hören durfte, musste. Es hat mir zu gewissen Teilen sogar Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen was aus dem EDM-Bereich zu hören. War mal eine schöne Abwechslung, so auch im musikalischen Alltag. Und dementsprechend möchte ich das Album auch gar nicht verreißen. Es hat mir auf eine gewisse Art und Weise gefallen. Aber wie gesagt, eine nachhaltige Liebe wird's wahrscheinlich nicht. Aber mit beiden Augen zu, und das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, vergebe ich hier mal so 7 Sushi-Rollen und gehe mit deinen Anspieltipps Metal Kingdom und Monochrome.
Ach, ich habe gar nicht gesagt, wovon ich 5 vergebe, ne? Ich vergebe 5 Schweigefüchse und das Ganze. Nee, 4, immer noch 4 Schweigefüchse. Das kannst du jetzt sehen, wie du willst.
Ja, prima, dann haben wir doch.
Ja, also man muss tatsächlich bei all meiner doch harschen Kritik daran sagen, dass wenn einen das in der richtigen Stimmung erwischt, kann das wirklich Spaß machen, Baby Metal so grundsätzlich. Ich finde allerdings, dass auch die da tatsächlich bessere Outputs für haben. Aber gut, das ist, wir sind durch mit dem Thema. Ja, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen diesmal, ne?
Das ist auch mal gut. Aber es war auch gerade Baby Metal, ist ja schon ziemlich kontrovers, ne, gerade
so mit polarisiert Kreisen. Einfach, ja.
Auch das wenn sie mit, sagen wir mal, großen Größen unterwegs sind, auf Touren von großen Bands auch jetzt öfter zu sehen sind, glaube ich, dass die...
Sabaton übrigens, ne?
Ist die Meinung...
Von Sabaton.
Ja, genau, hatte ich ja gerade auch schon gesagt, mit Sabaton auf Tour. Oh, ja, ist nicht schlimm. Ja, wie gesagt, ist die Meinung doch sehr kontrovers und ja, gerade wenn du mit Elektro so gar nichts anfangen kannst, verstehe ich, wenn da Leute sagen, das ist nicht meine Welt, das hat für mich mit Metal nichts zu tun. Ist eine Meinung, die man durchaus akzeptieren kann. Muss auch nicht jedem gefallen.
Du hattest ja vorhin gesagt, Casting-Projekt möglicherweise nicht so ganz langlebig. Ich muss ja zugeben, dass ich damit gerechnet habe, dass die Hälfte ihrer Popularität verlieren, wenn sie volljährig sind, aber gut, das ist nicht passiert.
Ja, ich meine, fairerweise muss man sagen, wesentlich älter sehen sie auch heute nicht aus.
Ja, das ist halt voll diese Lolita-Nummer, ne, die da durchziehen. Ja. Ne? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mit ihrem optischen Verfall auch der Verfall der Band einhergehen wird. Aber ich lasse mich da gerne in den nächsten 10, 15 Jahren, na gut, also so schnell werden die nicht verfallen, aber du weißt, was ich meine. Ich lasse mich da gerne von überzeugen, dass das nicht so ist.
Wir werden sehen.
Schauen wir mal. Ja, Mathis, sind wir durch, ne?
Schaut so aus. 2 Platten, vier Meinungen.
Ja, genau. Wir haben es geschafft. Ja, wann machen wir denn die nächste Umfrage? Wir haben jetzt ja erstmal, machen wir jetzt nochmal so ein bisschen Jahresrückblick.
Ja, oder? Müssen wir mal schauen. Jetzt wollten wir erstmal, genau wie du sagst, unsere Jahresrückblickfolge machen. Dann sollten wir uns nochmal besprechen, was wir als nächstes machen. Wir hatten ja intern schon mal darüber gesprochen, welche Band du als nächstes gerne besprechen würdest. Ich hätte auch eine Band, die ich irgendwann zeitnah gerne besprechen würde. Quatsch mir unter vier Augen mal drüber, wie wir es machen. Dann wäre immer sicher wieder an der Reihe, sich mal wieder einem Genre zu nähern. Vielleicht etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Werden wir in den nächsten Tage mal gucken, nur so ein paar Ideen ausarbeiten. Ja. Aber als nächstes widmen wir uns dann mal unseren Top Ten des Jahres und das wird dann die nächste Folge. Und da brauchen wir erstmal kein Voting für und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes dann die Hörer mit involvieren werden. Spätestens bei der Auswahl der nächsten beiden aktuellen Scheiben, die wir besprechen.
Genau, also da werden wir, ne, genau, Genre, weiß ich nicht, ob wir, stellen wir wahrscheinlich nicht zur Wahl, ne, wir wollen euch ja auch nicht überstrapazieren, aber da kommt demnächst wieder irgendwie was an Umfragen in den nächsten Wochen. Ihr könnt uns natürlich aber auch unabhängig davon, ob wir gerade ein Voting offen haben oder nicht, immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwie sagt, boah, da hätte ich mal richtig Bock drauf, so, ne, also, keine Ahnung, wenn ihr sagt so, ey, ihr müsst unbedingt mal über, keine Ahnung, irgendwie obskuren, ägyptischen Death Metal reden oder so, schreibt uns gerne, ob wir das machen, weiß ich nicht, aber für Anregungen sind wir immer offen. Macht das am besten über unsere Homepage, rostundstahl.de, ansonsten gerne bei X, vormals Twitter, bei Instagram, wo ja gerade ziemlich Leben drin ist. Facebook natürlich, was haben wir noch? Ja, Mastodon, auch ein kleines, aber feines Netzwerk, was ich sehr, sehr gerne benutze. Und seit neuestem jetzt Threads. Schaut da mal vorbei, wir heißen überall Rost und Stahl, beziehungsweise Rost_und_Stahl. Vielleicht kommt die Tage mal wieder was auf YouTube, ich weiß nicht. Ja, mal schauen, wenn ich da jetzt irgendwie Zeit für finde zwischen den Jahren oder so, dann mache ich da wahrscheinlich mal wieder was. Ansonsten, ja, supportet uns gerne bei Steady oder verschenkt ein, wenn ihr jetzt, das erscheint hier am 22., wenn ihr jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann beschenkt uns und jemand anderen mit einem, mit einer Steady-Mitgliedschaft bei Rost und Stahl. Würden wir uns sehr freuen und der Empfänger sicherlich auch, sofern er den Metal hört. Mathis, ich bin durch. Wie sieht's mit dir aus?
Ja, durch bin ich immer.
Ja, bleibt uns eigentlich nur zu sagen, frohe Weihnachten, ne? Ist ja jetzt wirklich nah und guten Rutsch. Feiert schön.
Und
wir haben gar nicht gesungen dieses Jahr, Mathis. Wir haben gar nicht.
Gott sei Dank.
Weil wir keine Weihnachtsfolge machen, ne? Aber ich stimme nochmal an. Oh Menno. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann hört unsere Weihnachtsfolge vom letzten Jahr. Das wiederholen wir hier nicht. Ja, alles klar, mach das. Ich sag Metal off.
Ja, Oyo Suminarai. Wahrscheinlich kommt jetzt falsch.